Ich könnte es mir bei euch beiden eigentlich vorstellen. Finn, eine Frage an dich. Hast du eine Tischtennis-Vergangenheit, von der wir wissen sollten?
Ja, so eine kleine Tischtennis-Vergangenheit habe ich tatsächlich schon, weil entweder mein Vater oder meine Mutter irgendwann mal eine Tischtennisplatte anschleppten und wir die in der Garage aufgebaut haben und da viel Tischtennis gespielt haben. Und es war auch Unterrichtseinheit irgendwann mal im Sportunterricht. Da sind dann 20 Minuten jeder Schulstunde draufgegangen, damit dass diese Tischtennisplatten aufgebaut werden mussten. Und für den Sportlehrer natürlich auch dankbar, weil die Note wurde einfach dahin festgelegt, wie gut du in dem großen K.O.-Turnier mit der ganzen Klasse am Ende warst.
Okay, das ist Gerechtigkeit, ja. Also Tischtennis war bei uns ein Riesending auf jeden Fall in der Kindheit, aber wir haben das immer mit so Tennisbällen auf Tischtennisplatten gespielt. Also mit
Ach,
den
klar,
Händen
Runde,
quasi
das
und
ist natürlich mega wichtig,
mit
du hast
Tennisbällen
recht.
irgendwie so, ne? Und da waren wir dann auch so ein Sportding, da hat man sich ja noch so besonders coole Bälle gekauft. Da musste ich bei Marty Supreme jetzt dran denken, als diese orangenen Bälle eingeführt werden, weil bei uns dann auch manche halt so Bälle, die aber fürs Tennis eigentlich waren, ne? Aber die waren dann halt so orange und gelb. Man konnte sie sich ja als Kind auch leisten, weil irgendwie 3 Euro gekostet haben oder 3 Mark damals noch. Und ja, das war tatsächlich da so eine Sache. Wie war's bei dir, Lukas?
Das erste Mal, dass ich betrunken war, war das wegen meiner Unfähigkeit, besonders gut Tischtennis rundlaufen zu spielen. Mein damaliger Klassenkamerade Jens hatte eine Flasche Jägermeister von seinem Vater irgendwo besorgt und die Tischtennisplatte stand dort eben auch und ich war nicht so gut wie die anderen und ja, das ist mir auf jeden Fall dann schon auch lebhaft in Erinnerung bzw. in Vergessen geblieben. Also das ist, was ich am stärksten mit Tischtennis verbinde, meinen ersten Rausch im weitesten Sinne.
Ihr habt vollkommen recht, beide mit diesen, sage ich mal, noch so Street-Tischtennis-Varianten, also Runde und Bierpong vielleicht auch noch, die sind mir gerade komplett entfallen, aber ja, die haben natürlich auch eine große Rolle gespielt, so.
Ja, und um Street und Tischtennis geht's ja jetzt auch. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Finn Benkert.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Lukas Supreme, bitte, einen wunderschönen guten Tag.
Und wir sprechen über Marty Supreme, ich bin Christian Eichler, hi. Schön, dass ihr beide da seid, um jetzt über diesen Film hier zu sprechen. Mir fällt noch gerade ein, dass ich auch im Tischtennisverein war, dann als Kind irgendwann, aber auch nur kurz. Und da, glaube ich, zu Hause vom 11., also dieses Fernseh-Live-Footage vom 11. September gesehen habe und dann zum Tischtennistraining musste. Und dann beim Tischtennis die Leute gefragt, habt ihr das auch gerade gesehen mit New York? Da muss ich mich noch dran erinnern. Und in diesem Stadtteil von Hameln damals, wo das war, war ich auch in der Schule. Und da war Dmitri Ovtcharov. Und dem habe ich jetzt erst als die Sommerolympischen Spiele waren, habe ich ihn da gesehen. Und jetzt gesehen, der ist multipler Medaillengewinner. Und der hatte damals so eine Tischtennisschläger-Beziehmaschine im Keller oder so von seinem Vater. Und deswegen hatten wir alle richtig geile Tischtennisschläger immer in der Klasse, weil Dimitri die alle immer gemacht hat und mittlerweile, genau, ist er ein riesengroßer Star, multipler Medaillengewinner und ich rede über Tischtennis in einem Podcast mit
euch.
Ich
würde sagen, wenn das Biopic über ihn kommt, erzählen wir es aus deiner Sicht, damit du aus deiner Sicht auf ihn draufblicken kannst. Ich sehe das schon vor mir.
Ich habe jetzt gesehen, dass Lukas Diesel, mein alter Kumpel, der ja auch Comedian ist, der hat einen Wikipedia-Eintrag und da stehe ich drin mit irgendwie Lukas Diesel hat zusammen mit Max Gerls und Christian Eichler einen Podcast mit dem Titel Gespräch in das Peak. Also das ist meine Fußnote auf jeden Fall in diesem Leben. Aber wenn wir bei Karrieristen gerade sind, wie seht ihr denn so die Safdies? Ich habe das Gefühl, so filminteressierte Leute in unserem Alter halten eigentlich meistens große Stücke auf die. Die haben sich ja aber getrennt, die Brüder, und dann beide gedacht, ich will meinen eigenen Sportler-Halb-Biopic-Film bei A24 mit möglicherweise Oscar-Chancen machen. Und The Smashing Machine kam dann letztes Jahr raus und jetzt dann dieser hier, Marty Supreme. Lukas, Anker Gems, weiß ich, haben wir ja damals auch in der Folge drüber geredet. Fandst du richtig stark? Was hast du dir so erwartet, jetzt bevor du Marty gesehen hast?
Das finde ich eine interessante Frage, weil natürlich gab es da ja auch viel Diskussionen. Es gab ja auch kleinere und größere Skandale hinter den Kulissen, die dann als Erklärung für die Trennung der Brüder herangezogen worden ist. Und vor allen Dingen ist ja dieser Film auch oft als so eine Art Selbstporträt gelesen worden. Jemand, der aufsteigt, der um jeden Preis um die Popularisierung einer Form, eines Zugangs, einer Sportart kämpft, die Amerika gerade noch nicht unbedingt im Sturm erobert hat, die aber anderswo schon gewisse Erfolge hat und der am Ende zur Familie sich hingezogen fühlt. Denn das ist ja tatsächlich ihm, der, glaube ich, während der Pandemie dann oder kurz nach der Pandemie geheiratet hat und jetzt zwei Kinder hat und so passiert. Also ich denke, das hat auf jeden Fall mit den beiden zu tun. Auch, dass sie so parallel Schöpfungen haben, sagt uns etwas aus über ein Paar, das gewisse oder sagen wir sogar sehr große Schnittmengen hat, die jetzt jeweils andere Begleitkünstler an ihrer Seite hat. Also zum Beispiel Kameraleute wie jetzt hier Darius Conji oder sowas. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Linse, wie man den Film lesen kann. Ich persönlich kann schon mal sagen, ich fand Marty Supreme ungleich interessanter als The Smashing Machine, der für mich doch viel stärker in bestimmte Klischees des Prestige-Kinos fällt oder vor allem von dem, was man im weitesten Sinne Schauspielkino nennen könnte. Denn auch wenn ich The Rock in diesem Kontext, also Dwayne Johnson, ganz interessant finde, ist das ein Film, der nicht mehr zu bieten hat als seine zentrale Performance. Und hier ist ja schon auch ein bisschen Welt und Bewegung außen herum.
Ich kann mich, Lukas, erstmal anschließen. Ich fand Marty Supreme grundsätzlich, glaube ich, auch wahrscheinlich besser als Film, als The Smashing Machine. Ich weiß aber nicht, ob ich The Smashing Machine nicht irgendwo interessanter finde als Marty Supreme. Ich kam auf die Safdie-Brüder, weil mein damals bester Freund Stanislav mal eines Abends zu mir kam und meinte, ey, da läuft so ein Film im Abaton Good Time mit Robert Pattinson, den muss man gesehen haben, sagt das Internet. Und dann sind wir da also rein und ich glaube, diese Erfahrung, komplett unvorbereitet die erste halbe Stunde von Good Time zu sehen, das ist etwas, was ich nicht missen möchte und was ich so im Kino selten auch wieder erfahren habe. Also wie diese spürbare Angst und Anspannung und auch zu sehen, wie da ein Schauspieler, von dem ich nicht so viel erwarte, hat, nämlich Robert Pattinson, da komplett neu erstrahlt und sich selber aufgibt. Das hat mir schon echt viel bedeutet und von Uncut Gems war ich auch wirklich komplett begeistert. Ich habe mich gefreut auf Marty Supreme. Ich meine, natürlich ist es ja auch so einer dieser, sage ich mal, Event-Filme dieses Jahr. Wir haben letztes Jahr zusammen über One Battle After Another geredet. Das ist Marty Supreme ist sicherlich ein ähnliches Kaliber so. Das ist ein Film, wo jetzt die Filmfans und Cineasten und Cineastinnen Hand in Hand ins Kino rennen und feiern, dass das Kino nicht tot ist. Es wirkt auf mich aber so ein bisschen einfach wie die Kopie einer Kopie, die jetzt perfektioniert ist. Das ist jetzt, sage ich mal, anscheinend die Josh Safdie-Formel. Also es ist jetzt einfach nochmal Good Time und Uncut Gems nochmal perfekter funktioniert, ineinandergreifend und dadurch vielleicht ein bisschen uninteressanter, ein bisschen ernüchternder. Ich stimme Lukas übrigens aber auch total zu mit diesen, die verschiedenen Persönlichkeiten der Brüder in den Filmen sehen. Denn ich glaube, wir können jetzt sagen, Benny interessiert sich ein bisschen mehr für die Figuren und Josh für die Technik.
Ich finde es, man guckt sich das so ein bisschen an, wie wenn man Fan von einer Indie-Band war, die jetzt gerade im Aufstieg befindlich ist, oder? Man guckt mit so dem Gefühl des ersten Schocks, der ursprünglichen Begegnung, das war dann bei dir Good Times, bei mir Heaven Knows What, über den ich mit großer Liebe und großer Begeisterung geschrieben habe, weil ich dachte, okay, das ist eine Unmittelbarkeit, was Raues, was Stressiges, Figuren im Sinne von auch Charakter, Darsteller, Menschen, die eben weit von der Perfektion sind, mit denen man trotzdem mitfühlt, das war, glaube ich, so kurz vor ihrem großen Durchbruch, dass Heaven Knows What irgendwie so kleine Erfolge gefeiert hat und früher noch davor so Sachen wie Daddy Longlegs. Und jetzt sieht man natürlich, dass A24 neue Ambitionen entwickelt. Nicht mehr nur das Kleinststudio sein will, sondern das ist ja der Versuch, auf eine neue Ebene zu springen. Und das ist auch die Art von Film, die man genauso gut, wenn man ehrlich ist, auch zum Beispiel bei so Sony Classics oder sowas sehen kann. Also auf so einer anderen Art von Prestige-Kino-Welt. Aber seit der Weinstein-Zeit hat sich ja auch viel verändert. Und ich glaube, das ist natürlich auf irgendeiner Ebene auch die neue Meta, die neue Art von Prestige-Kino, die eben entstanden ist durch ein jüngeres Oscar-Wähler-Publikum und so. Es ist schon interessant zu sehen, was da für Verschiebungen passiert sind. Und A24 ist sicher ein wichtiges Symbol. Und das ist ihr teuerster und größter Film.
Das ist irgendwie ganz interessant, finde ich auch, dass dadurch, dass die Safdies oder beziehungsweise der eine Safdie jetzt halt hier in der Zeit zurückgeht mit diesem Film und natürlich sich so ans Biopic anlehnt, auch wenn es ja kein richtiges Biopic ist, dadurch wirkt der Film natürlich irgendwie direkt ganz anders. Also dadurch hat der Film einerseits sowas Prestige-Kinomäßiges ein bisschen. Man hat auch viel stärker, finde ich, als bei den anderen Safdie Filmen vorher so das Gefühl, hier ist ein bisschen Scorsese, hier ist ein bisschen PTA oder sowas drin, hier ist irgendwie der Gangsterfilm drin, New Hollywood oder so. Das klingt alles, finde ich, irgendwie viel mehr an, weil es nicht dieses krass Gegenwärtige hat. Und dann hat es aber natürlich das mega Gegenwärtige, dass wir natürlich alle Timothy Chalamets Fresse jetzt gesehen haben, letzte halbe Jahr, in 100.000 Interviews und irgendwelchen Snippets und Reels und weiß ich nicht was, wo dieser Film einem halt verkauft wurde als der heilige Gral die ganze Zeit. Und das ist auch interessant. Wir hatten ja neulich diesen Artikel, der gesagt hat, dass für viele Studios es eventuell nicht mehr so interessant ist, auf Festivals Premieren zu haben, aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem, weil man dann schon so einen Diskurs irgendwie eröffnet über so einen Film, ohne dass die große Öffentlichkeit den eigentlich schon gesehen hat. Das ist natürlich viel interessanter, wenn man lange, lange Marketing machen kann und irgendwann sagt man, hier ist jetzt der Film, hier ist jetzt Marty Supreme, ihr müsst da jetzt irgendwie reinrennen und den gucken. Und vielleicht kriegt man dadurch auch ein anderes Publikum, ein jüngeres Publikum, irgendwie dahin jetzt so diese großen, so einen großen Erzählkinofilm irgendwie mal zu schauen, an dem die vielleicht gar nicht so interessiert wären, wenn Timothée Chalamet hier nicht mitspielen würde. Und gleichzeitig hat man, finde ich, total diese Frage, ist es aber dadurch so ein bisschen eingehegt, dieses Koks-Kino eigentlich, was die Safdies vorher so ein bisschen gemacht haben durch die Form, wenn zugleich wir dadurch jetzt einen Film haben, du hast gesagt, Lukas, der sehr, sehr teuer war, der jetzt bei den Oscars halt gute Chancen hat, da immerhin so ein bisschen abzuräumen. Timothée Chalamet spielt Marty Supreme, nee, nicht Marty Supreme, Marty Mauser. Marty Supreme ist dann unter anderem auf diesem Tennisball, den die Tischtennisball, den die verkaufen wollen. Siehst du, ich bin noch in meiner Jugend drin, wo wir mit Tennisbällen gespielt haben. Nein, hier geht's um richtigen Tischtennis, aber der ist in den USA noch nicht so richtig bekannt. Es spielt in den 50er Jahren in New York. Er ist irgendwie sehr gut in diesem Sport. Es wird in irgendwelchen verqualmten Hinterzimmern Tischtennis gezockt und er will unbedingt zu den British Open, aber er hat nicht genug Geld. Er arbeitet in so einem bei seinem Onkel als Schuhverkäufer und der hat ihm eigentlich versprochen, ihm genug Geld zu geben, halt um da hinzukommen, aber dann hält er das zurück und dann muss er sich da irgendwie so an dieses Geld ranwanzen, wie auch immer er das macht. Aber gleichzeitig hat er auch im Privatleben einige Probleme. Er hatte zum Beispiel mit seiner Jugendliebe Rachel Sex und die ist schwanger. Man weiß nicht genau, ist sie das von ihm oder ist sie es von ihrem Freund? Sie sagt aber auf jeden Fall, das Kind wäre von Marty. Also das kann er irgendwie eigentlich gar nicht gerade haben, diesen Konflikt. Und dann schafft er es tatsächlich aber zu diesem Tischtennisturnier. Und da ist dann aber sein großer Gegenspieler, der so ein bisschen der Villain eigentlich für ihn sein wird, Endo in diesem Film, der mit einem ganz anderen Schläger antritt und bei dem dann die Frage ist, werden die beiden in der Weltmeisterschaft dann in Japan aufeinandertreffen? Nein, denn da hat er auch wieder nicht das Geld, Marty, da hinzukommen. Und dann haben wir irgendwie was ganz Cooles in diesem Film, finde ich, dass wir die ganze Zeit so angetäuscht bekommen. Es ist ein Sportfilm und es geht jetzt um diese großen Turniere, aber dazwischen drin ist es so ein Hustle-Gangster-Safdie-Film, bei dem immer die Frage ist, wie kommt man denn an die Mittel überhaupt dahin zu kommen? Da gibt es zum Beispiel noch Gwyneth Paltrow als alternde so Film-Diva, die man vielleicht um ein bisschen Geld anbetteln kann und dann natürlich ihr Ehemann, der dieses große Schreibwarenunternehmen hat, der ja witzigerweise von diesem tatsächlichen Mogul gespielt wird, diesen kanadischen, jetzt fällt mir gerade der Name, Kevin O'Leary heißt der, ne? Genau. Der, bei dem ich übrigens, den ich nicht kannte, ich habe irgendwie nicht Shark Tank oder weiß ich nicht was gesehen und dachte so, was ist das denn für ein geiler, was haben sie denn hier für einen geilen alten Schauspieler wieder rausgeholt? Und dann habe ich so gelesen, ach so, nee, okay, da sind schon noch ein paar mehr Tricks, die man hier im Ärmel hat. Ja, lass uns über diesen Film reden. Ich muss sagen, ich habe ja vorher Wuthering Heights geschaut und nach dem Film dachte ich dann bei Marty Supreme, okay, krass, das ist mal wieder so ein richtiger Film, den wir hier sehen. Und ich fand Ping Pong vielleicht gar nicht so eine schlechte Metapher für das, was so ein natürlich klassisches, interessantes Kino ausmacht, ist, dass wir nicht nur so ein und dann und dann und dann Film haben, sondern so ein deswegen, trotzdem und dann passierte aber das und das. Also ich finde dieses Hin und Her bei Ping Pong, ne, dieses so Aktion-Reaktion-Kino, das ist schon was, was Josh Safdie mega drauf hat. War auch sehr belustigt, als dann so Nebenplots am Ende wieder eingewoben werden in den Film, ob der Hund auf einmal wieder zurückkommt, Abel Ferrara irgendwie in einer Glanzleistung hier wieder, selber als bissiger Köter eigentlich wieder in den Film zurückkommt. Also ich habe das alles, wie kann ich das sagen, irgendwie so unterhalten gleichgültig mir angeschaut, diesen Film. Das ist so das Gefühl, das ich hatte. Ich dachte, ja, da ist er und es ist gut und ach, jetzt macht er das und cool und Gwyneth Paltrow, ja, sie soll das machen, es geht um den Kapitalismus, Vampirismus, so war ich die ganze Zeit bei diesem Film und dachte dann am Ende aber so, ich habe irgendwie keine richtigen großen Fragen jetzt, deswegen freue ich mich, mit euch darüber zu diskutieren. Ich würde als Lehrer sofort eine Eins geben, wenn mir das jemand zeigen würde, diesen Film, aber es hat nicht so viel mit mir gemacht irgendwie. Das ist so ein bisschen mein Problem, das ich an diesem Film habe. Lukas, wie siehst du es?
Das kann ich total nachvollziehen. Das ist definitiv auch ein Film, der dem Lehrer auch so ein Lächeln abbringen möchte. Ich war erstmal interessiert an dieser Versprengung über die Zeit, über diese Asynchronität, über eine Geschichte aus den 50ern im Stil der 70er mit Musik aus den 80ern, über Fragen der Gegenwart. Weil was ich die ganze Zeit gedacht habe, es ist ja das Universellsetzen des Grifts, des Hustles. Ich habe so ein bisschen recherchiert, ob man da nicht irgendwie auch Titelseiten zu findet, und man hat bei Bloomberg das Ausrufen des Golden Age of Grift gefunden. Peter Michael Gretton hat geschrieben über die Grift Society, bei Forbes gab es Grift Capitalism, und dieses Gefühl, wir sind in einer Zeit, in der die Preise steigen, die Reallöhne sinken, Gig-Economy, zunehmende Flexibilisierung. Es gibt eigentlich keine Anreize mehr, wirklich an was dran zu bleiben, aufzusteigen. Also bleibt so eine Sammlung von Get-Rich-Quick-Schemes, von Versuchen, sich gegenseitig zu betrügen. Und das führt dann auch oft zu sehr wurzellosen so Ping-Pong-Existenzen. Man wird selber so, ist die ganze Zeit damit beschäftigt, Sachen so hin und zurück zu spielen. Und weißt du, ich glaube, die Erfahrung ist ja auch wirklich für eine bestimmte Generation, also ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr da mitgehen würdet, ist ja wirklich oft so ein bisschen, man rennt die ganze Zeit so einem bestimmten Idealzustand hinterher, es tauchen immer neue Probleme auf. Und ich glaube, genau deshalb sind Filme wie Red Rocket und Uncut Gems und Good Times und Anora, solche Sachen, die von genau solchen Figuren handeln, etwas, das sehr zeitgenössisch ist, weil wir uns da alle auf irgendeiner Ebene drin wiedererkennen, bei diesem Versuch, sich irgendwie durchzuschlagen, vielleicht auch das Gefühl, dass da so eine mittlerweile recht digitale Erfahrung so rephysikalisiert wird, so diese seltsamen Domino-Plots, dieses Aneinanderreihen von bestimmten Ereignissen, diese Staffelung, das wird irgendwie hier dann ja wieder zurückgebracht.
Und wir haben nicht diese Sicherheit quasi unserer Elterngeneration, bei denen es irgendwie immer gefühlt so bergauf ging, sondern sind jetzt selber so zurückgeworfen auf so eine Fragestellung auch, ne? Müssen wir jetzt auch anfangen zu griften oder so.
Und ich glaube, diese Verwandlungssehnsucht, die wird dann einfach auf alles übertragen. Zum Beispiel auch, wie du so angedeutet hast, auf das Genre. Es gab immer diesen Begriff von Intensified Continuity. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist irgendwie mittlerweile auch alles Intensified Genre. Es wechselt die ganze Zeit zwischen dem Sportfilm und dann ist dann zwischendurch das Melodram, wenn dann da Gwyneth Paltrows Figur Kay da irgendwie reinkommt. Und man hat das Gefühl, das könnte auch aus einem von diesen großen, schwelgerischen Liebesfilmen sein. Aber es muss natürlich auf irgendeiner Ebene scheitern und dann ist da der Gangsterfilm.
Was ist Intensified Continuity? Das ist von David Bordwell so ein Begriff, oder?
Genau, das ist ein Begriff, der im Endeffekt bei ihm beschreibt eine Entwicklung seit den 60er Jahren, die vor allen Dingen mit schnellerem Schnitt und mit bestimmten Einstellungsgrößen zu tun hat, indem er sagt, okay, wir haben zwar noch ein Gefühl von Kontinuität in den Bildern, wir halten uns noch an Achsenbewegungen im Gegensatz zum späteren Chaos-Cinema oder sowas, aber es ist eine neue Verdichtung von den bestehenden Mitteln, eine Intensivierung von dem, was vorher Hollywood-Stil war, hat sich entwickelt seit den 60er Jahren und ist so bis in die 2000er rein so ein neuer Stil geworden. Und ich würde sagen, man könnte irgendwie so eine Verdichtung von Genre, so ein Wechsel von Genre in schneller Geschwindigkeit auch vielleicht irgendwie bei dieser Art von Film geltend machen, die ganze Zeit von A nach B, nach C, nach Y, nach Grün springen.
Ich finde, Marty Supreme hat von Anfang an so eine Art Augenzwinkern in sich drin, so eine Art Versicherung, und da wäre ich gleich sehr gespannt, wie ihr das fandet, dass das hier alles nie zu ernst werden wird. Vielleicht verglichen mit sowas wie Catherine Bigelows Gefährliche Brandung, wo es ja auch um spannende Sachen geht, aber man hat so dieses Gefühl, der Film sagt einem auch immer, keine Angst, es ist ja alles Fun and Games. Weil schon Marty Supreme geht ja los, ihr habt das alle gerade schon aufgeführt, das ist ein Film, der in den 50er Jahren spielt, eine 70er Jahre Erzählweise emuliert, unterlegt mit 80er Jahre Popsongs und heutigen Stars. Also er ist auf jeden Fall nicht auf Authentizität, auf eine gewisse Art von Authentizität bemüht. Es ist alles sehr postmodern hier, es ist alles Spielerei. Dann haben wir auch noch sehr viele Schauspielende hier drin, die wir eigentlich aus anderen Rollen kennen. Abel Ferreira wurde von Christian gerade schon genannt. Fran Drescher habe ich mich sehr gefreut, sie mal wieder zu sehen.
Ja, stimmt.
Also so,
die Nanny. Das ist Gewerkschaftsführerin ist sie doch jetzt, ne?
Ja. Oh, ist sie das? Achso, ja. Es ist auf jeden Fall, hier wird auf jeden Fall kein geschlossener filmischer Raum gemacht. Das ist alles sehr, sehr offen. Es ist sehr intertextuell angelegt. Und die 80er-Jahre-Popsongs, die wir haben, sind auch maximal kommentierend eingesetzt. Also, ja. Christian hat ja gerade Genau, Christian hat ja gerade schon in den Raum gestellt, ob das das Kind von Marty ist. Ich würde sagen, ja, ist es. Der Film geht ja los mit dieser an, guck mal, wer da spricht, angelehnten Titelsequenz, in der die Spermien in die Eizelle befruchten und darüber läuft eben Alpha Wills Forever Young. Und da möchte ich aus meinem Herzen gar keine Mördergrube machen. Das hat mich jedes Mal, wenn ich diesen Film jetzt gesehen habe, jedes Mal komplett erwischt und ich saß mit einer Gänsehaut im Kinosaal.
Der Film ist schon, der Song ist schon Hammer, ja.
Dass sie
Meine
diesen
Freundin
Kinderchor da
saß neben mir
reingebracht
und
haben, ist schlimm, aber
Meine Freundin saß neben mir und sagte, das ist schon einer der Top 10 Songs aller Zeiten. Und
ja.
In dem Moment so, ich fand's gar nicht völlig abwegig irgendwie.
Der ganze Soundtrack speist sich ja auf jeden Fall aus Songs, die man vielleicht gar nicht so hören würde, aber die im Film dann sehr, sehr gut passen. Ich musste auch an diesen Peter Gabriel-Song The Touch denken, den ich gar nicht mal so sehr gerne mag, aber der im Film schon wahnsinnig pumpt. Und das Ende, kleiner Spoiler, aber es ist auch der Song des Trailers, Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears, ist auch wieder ein Gänsehautmoment. Aber das konnten die Safdie-Brüder, als sie zusammen waren, ja auch immer sehr gut. L'amour toujours am Ende von Uncut Gems ist auf jeden Fall auch meisterlich. Ich glaube, meine
Der übrigens
Hauptfrage
jetzt, den man wieder jetzt spielen darf, sage ich jetzt übrigens, weil ich liebe den, ja, und den können wir
an
nicht den Rechten überlassen, diesen Hammer-Song, ja.
Ich glaube, meine Hauptfrage, und die möchte ich mit euch vielleicht auch gerne hier im Podcast ergründen, ist, es geht in diesem Film um einen Verführer, es geht um einen perfekten Verkäufer. Aber ich habe nicht verstanden, was der Film mir verkaufen will am Ende des Tages. Außer 2,5 Stunden sehr, sehr gute Unterhaltung. Denn ich würde bei dieser Leere, bei diesem Egal, was Christian auch schon angesprochen hat, tendenziell auch mitgehen.
Diese Lehre habe ich an vielen Stellen gelesen. Ich fand das ganz spannend. Patrick Holzapfel, der ja auch hier schon im Podcast zu Gast war, hat geschrieben, das Beglückende betrifft die 2 oder eher 3 Stunden im Kino. Das Ernüchternde kommt, wenn das Rennen aufhört, man plötzlich in eine seltsam banale Leere starrt. Und das ging mir schon auch ähnlich, dass ich dann so im Rückblick auch dachte, so, was habe ich jetzt hier erlebt? Ich bin an Sachen vorbeigerauscht. Er verweist im Text dann auf Paul Virilio, auf Dromologie. Ich meine, bei Paul Virilio denken wir dann wahrscheinlich auch an seinen Essay Rasender Stillstand. Und das kann man sich ja auch fragen, okay, diese ganze Bewegung führt die zu irgendwas, führt die uns irgendwas vor? Ist die wirklich so soziologisch, wie das manchmal gesagt wurde? Oder ist die vielleicht auch selber eine Art Spezialeffekt? Ist das einfach, sagen wir, wenn ich Intensified Genre sage, dann ist das vielleicht auch hier so die Mobilmachung des Prestige-Kinos, um modernen Aufmerksamkeitsspannen, um modernen Vorstellungen von Lebendigkeit, von Vitalität irgendwie entgegenzukommen. Also ich habe mich schon gefragt, ob man hier einfach das klassische Hollywood-Kino, das Prestige-Kino irgendwie so aufrüstet und querschneidet oder irgendwie verzahnt so ein bisschen mit, keine Ahnung, dem, was dann Michael Bay oder so in den 90ern gemacht haben. Nicht, dass es so extrem ist, aber dass man halt die Art von Lebendigkeit reinbringt.
Das ist eine spannende Theorie, die sich, glaube ich, auch mit was ich gerne gleich einmal reinschmeißen würde, ein bisschen überschneidet. Ich habe so seit ein paar Jahren, finde ich, im Kino und im TV kann man beobachten, dass anstatt, dass man so eine Idee durchexerziert, Regisseure und Regisseurinnen, Drehbuchautoren und Drehbuchautorinnen Sachen an die Wand werfen und hoffen, irgendwas bleibt kleben. So, also weil dann muss in jedem Film, in jeder TV-Serie geht es plötzlich um 10 verschiedene Sachen. Und auch bei Marty Supreme werden mir wahnsinnig viele Angebote gemacht. Also Martys Davidstern blitzt in jeder Szene irgendwie mal aus um sein Hemd hervor. Da steckt irgendwas über Jewish Identity drin, bin ich mir sicher. Dann geht es auch um den Kapitalismus. Also so um einen anderen 90er-Jahre-Popsong zu zitieren. You're a slave to the money till you die ist sicherlich auch irgendwie das Motto dieses Filmes. Und das ist manchmal relativ radikal, weil, wie ihr auch schon angeführt habt in euren Einleitungsmonologen, es gibt hier keinen Aufstieg mehr. Marty kann es nicht schaffen. So, er landet am Ende da, wo er niemals sein wollte. Deswegen, ich musste so ein bisschen an Don Giovanni denken, an diese Mozart-Oper, die ganze Zeit beim Film schauen. Die heute ja vor allem auch eher ironisch aufgeführt wird oder auch ironisch gebrochen wird. Am Ende von Don Giovanni gibt es so eine Höllenfahrt, in der unser Protagonist eben buchstäblich nach unten absinken muss. Und ich habe mich gefragt, ist das hier die Höllenfahrt von Marty, dass er eben am Ende im bürgerlichen Leben landet, wo er nie sein wollte? Dann geht es sicherlich auch irgendwie um Sport in diesem Film. Es geht auch so ein bisschen um Postwar-Leben, also um das Leben nach dem Krieg und was eben der Zweite Weltkrieg mit der US-Gesellschaft gemacht hat. Wir merken auch so ein bisschen, eine neue Art des Schauspiels lugt hier hervor. Das Method-Acting kommt auf, denn ich glaube, wir sehen hier Marlon Brando oder zumindest eine an Marlon Brando angelehnte Figur einmal auf dem Theater, von der es dann
Ach
irgendwie
stimmt, es
heißt,
gibt
sie
ja
hätte
diesen
3 Tage.
Method-Acting-Gespräch, ne?
Genau, und ich glaube, das soll so eine Art Tennessee-Williams-Stück sein, was sie da aufführen. Jedenfalls
Ja,
klingt es
klar.
sehr, sehr stark da dran. So, also das merken wir irgendwie auch. Wir erleben leben ja eine Welt, die porös ist, die im Umbruch ist. Aber wohin ist so die Frage? Und wie verhält sich der Film dazu? Verhält er sich überhaupt dazu? Oder geht es wirklich einfach darum, hier 2,5 Stunden über die Bühne zu bringen?
Ja, ist ein ehrlicher Aufstieg möglich? Ne? Das ist so ein bisschen diese Frage, die immer wieder hier drin steht. Einmal kannst du das als Business Mann machen, kannst du das als Sportler irgendwie machen? Der Sportler ja sowieso so als Aufstiegsfigur, ne, haben wir ja eigentlich ganz viel. Also, weiß ich nicht, Ballen zum Beispiel ist ja als Wort schon irgendwie, ne, daran angelehnt, ja, quasi so aus dem Rap, dass quasi das bedeutet irgendwie halt, dass man vorankommt. Also diese Gleichschaltung so mit von dem Arbeiter und dem Sportler, das ist eigentlich interessant. Und so Sportfilme sind ja eigentlich so ein krasses Unterferner-Liefen-Genre, hat man das Gefühl. Ne? Es gibt ja, man sieht das ja manchmal, wenn man so mal guckt, was ist eigentlich sonst überhaupt so rausgekommen in den USA. Da gibt es immer auch irgendwelche Eishockey-Filme oder weiß ich nicht was, oft ganz viel auf dem Disney-Channel, habe ich das Gefühl, gibt es so als Kinderfilm, so der Sportfilm irgendwie und dann ab und zu mal so mit Award-Chancen. Ne? Also ich glaube, ist was, was man natürlich als Regisseur und Regisseurin gerne macht, weil man da einmal die Chance hat, so eine neue Art von Action zu inszenieren. Ne? Also hat ja Luca Guadagnino zum Beispiel auch dankend angenommen, irgendwie bei Challengers, oder wir haben ja F1 jetzt zum Beispiel auch bei den Oscars nominiert, wo auch gesagt wird, hier ist eine andere Art von irgendwie Schnitt und Ton und weiß ich nicht was möglich, oder man kann es nochmal irgendwie neu inszenieren. Ich glaube, deswegen macht man es irgendwie gerne und hat es ja natürlich als Figur drin. Und so hast du ja eigentlich hier auch bei diesem Film in jeder Figur so ein bisschen dieses Aufsteigen. Der eine sagt dann, er ist ein Vampir, Old Money, hat etwas Vampirisches, so der Kapitalismus. Dann haben wir diese Schauspielerin, die dann irgendwie sich quasi gegen dieses Method Acting irgendwie ausspricht, was ja auch heißt, ne, man soll man sich verstellen oder nicht, oder macht man einfach nur den Job so. Das ist alles hier drin, und an jedem Dialog dachte ich so, aha, hier zeigt sich wieder ein weiterer Aspekt davon. Was ich nur irgendwie so hatte, ist, dass ich dachte, irgendwie macht's mit mir nicht so richtig was, weil wir natürlich einerseits dieses Kino jetzt schon öfter gesehen haben, das ist natürlich, und nicht nur bei den Safdies, ganz schön, dass du Red Rocket gerade auch nochmal erwähnt hast, Lukas. Red Rocket finde ich irgendwie erbarmungsloser, so darin, wie hier Minderjährige ausgebeutet werden, in diese Pornoindustrie reingezogen werden sollen, wie immer gleichzeitig sie dieser Traum trotzdem irgendwie wieder aufflammt, und dann hört man wieder NSYNC und dann denkt man, ach, vielleicht kann ich es doch schaffen, ja, was ist denn schon dabei, hier mitzumachen? Also ich finde irgendwie so, der ist erbarmungslos. Ja. Ich finde Uncut Gems auch irgendwie einen erbarmungslosen Film, wie man da am Ende da am Boden sitzt und wimmert und irgendwie nicht weiß, was man noch schaffen soll. Und hier auch mit dem Ende, das ja vermeintlich irgendwie positiver ist mit dem Kind und so, habe ich irgendwie so das Gefühl, der Film will doch wieder rauskommen können aus dieser ganzen Geschichte. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen auf den Knall gewartet, dass irgendwie Marty mir doch irgendwie noch trostloser gezeigt wird hier als Figur und der Film sich nicht so sehr für ihn interessiert. Man kann natürlich auch das Ende zynisch lesen und sagen, da hat er jetzt seinen Spross so, und das ist, da setzt sich das jetzt wieder fort, und auch dieses Baby wird wieder versuchen müssen, irgendwie irgendwo zu landen. Aber ich fand's, ich fand, der hat schon ein bisschen aufs Gaspedal getreten in manchen Szenen, ne, die man nicht so erwarten würde jetzt in so einem Oscar-nominierten Halbsport-Biopic-Film, wie denn, als die Badewanne da durch die Decke kracht und dann der Arm fast abgehackt wird und sowas. Also er schafft es schon, Sachen zu eskalieren, die man nicht so erwarten würde. Aber so der letzte Knall hat mir ein bisschen gefehlt. Vor allem sollte es ja auch ein anderes Ende geben, ne? Wo dann dieser Vampirismus quasi stärker ans Licht kommt. Das hätte ich vielleicht interessanter gefunden. Weiß nicht, ob man es nicht machen wollte, weil man nicht der 5. Vampirfilm in diesem Jahr sein wollte. Aber
Du gehst natürlich auch sehr stark in so einen Verschwörungsmythos damit rein, so mit dem jüdischen Vampir. Vielleicht wollten sie das auch einfach nicht machen, so im gegenwärtigen politischen Klima. Ja, oder
der ewige
irgendwie Angst,
Jude.
Dass falsche Leute das instrumentalisieren. Weil es war auf jeden Fall auch, als diese Zeile im Kino kam und als ich das erste Mal gehört habe, da bin ich auch so aufgemerkt ein bisschen, dachte mir, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Spannend. Geht's hier so ein bisschen um Reclaiming? Geht's hier um Reframing? Ja, aber auch das nicht so ganz transportiert am Ende. Man kann es aber natürlich auch einfach nur als Scherz lesen, so sag ich mal, als einfach Gagsatz von der Rockwell-Figur, um Marty aus dem Konzept zu bringen.
Na, oder es sind einfach auch Brüche. Also ich finde diese kleinen Verschiebungen ins so jüdisch-kabbalistisch-mythische eigentlich ganz interessant. Gerade die Geschichte, die uns sein großer Tischtenniskollege hier von dem Son of Saul-Darsteller gespielt, von Geza Rurik aus Son of Saul gespielt, als er diese Geschichte über seine eigene KZ-Erfahrung mit dem Honig und so erzählt. Das fand ich schon auch einen der eindrucksvolleren Momente. Und ich finde auch das Spielen, sagen wir, mit der eigenen Familiengeschichte, mit der eigenen Erfahrung da tatsächlich einen der interessanteren Aspekte. Aber ja, wenn ihr das so beschreibt, wenn man das so durchgeht, hat man schon das Gefühl, man steht vor wahnsinnig viel Einzelelementen und puzzelt sich dann auch so ein bisschen eine eigene Geschichte da rein. Für mich am stärksten ist tatsächlich einfach das Gefühl von ständiger Bewegung, also man schläft nie, aber es wird so eine leichte Verschiebung vorgenommen, denn normalerweise haben wir ja ganz viel in so Sportfilmen, würde ich sagen, so klassisches Grindset, so wie der Fitness-Influencer, man ist um 5 Uhr morgens im Fitnessstudio und Marty trainiert ja eigentlich überhaupt nicht, sondern Marty ist Tischtennisspieler, weil er sich dazu entschieden hat und er entwirft seine Identität so irgendwie immer neu. Und es gelingt ihm halt, weil Sport noch nicht so professionalisiert ist, weil da draußen nicht Leute sind, die ab ihrem 4. Lebensjahr nichts anderes machen, sondern er ist ja eher, als er eine Sportlerfigur ist, eine Hustlerfigur, eine Grifterfigur oder so ein Überlebenskünstler einfach, also so eine sehr zeitgenössische Figur. Und das fand ich tatsächlich auch irgendwie interessant, dass man den Sportfilm von bestimmten Sachen befreit, also zum Beispiel von der Trainingsmontage oder so. Und dann die Stelle trifft so ein spielerischer Zugang. Und ich glaube, das ist schon auch interessant bei einem Film, der ja selber auch irgendwie sehr mit Hustle, sehr mit Grift irgendwie verkauft worden ist. Also ich meine jetzt nicht mal nur so das Basketball-Event mit Adam Sandler oder so, aber sowas wie dieses Fake-Zoom-Video mit Pitches, das bei A24 angeblich erst geleakt worden ist und jetzt offiziell auf deren Channel zu sehen ist, wo sich auch Timothée Chalamet auch so ein bisschen nackt macht, so ein bisschen lächerlich, auch so ein bisschen die Möglichkeit unsympathisch. Und das korrespondiert ja irgendwie mit dem, was er im Film macht. Und es ist ja definitiv auch jemand, der danach strebt, einen Oscar zu bekommen, der irgendwas sein will. Und gleichzeitig ist das ein Film, in dem diese symbolischen Momente, die Siege, was sehr Kleines sind. Also ich glaube, was meine Frage so nach dem Ende für mich irgendwie noch so ein bisschen komplexer gestaltet ist, sicher, die Begegnung mit dem eigenen Kind, das ist auf irgendeiner Ebene sicher ein positiveres Ende, aber der eigentliche Höhepunkt müsste ja der sportlerische Sieg sein. Aber es ist eigentlich ein großer Moment, der sehr in sich zusammenschrumpft, der eigentlich nicht besonders viel bedeutet. Denn man ist nicht beim großen Sportfinale, man ist nicht bei der Weltmeisterschaft. Es ist kein Sieg, den die ganze Welt erfahren wird, sondern es ist eigentlich ein Sieg, der eine Niederlage darstellt. Ein Scheitern daran, irgendwie sich den eigentlichen Problemen zu stellen. Und das finde ich vielleicht interessant. Also ich finde schon auch spannend, dass diese Figur hier immer gleichzeitig in ihren Siegen so sehr scheitert. Das haben wir, glaube ich, nicht immer in dieser Art von Kino.
Total. Ich finde vor allem, was du gerade gesagt hast, man kürzt Sachen des Sportfilms raus. Ich dachte in Vorbereitung auf die Folge auch, ach interessant, er kürzt es so weit raus, dass es sogar denkbar macht, den Film komplett ohne Tischtennis zu machen. Das wäre auch interessant gewesen. Also wenn er einfach immer nur erzählt, er muss zum Tischtennisturnier und er muss da jetzt hin und so und wir sehen das nie, sondern haben nur den Fokus auf diese andere Seite. Das kann man, glaube ich, als Regisseur oder will man nicht, weil man will natürlich auch Tischtennis inszenieren. Und ich finde, er schafft es auch tatsächlich toll, das zu machen. Also wie man wirklich manchmal nur so am Bildrand sieht, ob der Ball gerade ins Ausgeht oder nicht. Und ich fand da nochmal, du hast auch schon kurz angesprochen, Lukas, aber so Tischtennis als nicht nur Bild für jetzt so ein Hin und Her an sich, sondern auch für dieses Griften, ne? Also man muss immer wieder den neuen Aufschlag machen. Und das ist ja, was Marty eigentlich die ganze Zeit macht. So, er klaut die Kette, Halskette von der Schauspielerin. Dann merkt er, ach, die Kette ist gefälscht. Okay, dann gehe ich jetzt mit der Kette dahin und tue so, als würde ich die zurückbringen, damit sie dann so viel Mitleid hat, dass sie dann wieder
mir das. Er löst sie von ihrem Hals, sie fällt in den Ausguss und er lässt sie dann von einem Bediensteten da raus. Also es hat so 1000 kleine Zwischenschritte und Neustarts immer, das stimmt.
Also alles ist immer so, ne, man ist im freien Fall und argumentiert immer weiter und hat dann immer noch eine Idee und noch eine Idee und noch eine Idee. Und der Film sagt ja, nur so kannst du überhaupt nach oben kommen, beziehungsweise nee, selbst so klappt es eigentlich am Ende nicht. Und dafür ist Tischtennis natürlich tatsächlich so ein ganz schönes Bild. Was mich nur interessieren würde, wir reden meistens nicht hier so viel im Podcast immer, wie war die schauspielerische Leistung. Aber wenn ich jetzt diesen Vergleich habe, Adam Sandler in Uncut Gems und jetzt Timothée Chalamet in Marty Supreme, ist mir dann aufgefallen, weil die Story ja ähnlich ist, doch nicht so, nicht krass genug, was er hier macht. Er ist gut, finde ich, und er schwitzt und er hat irgendwie auch, sie haben ihm die Pickel, weil sie nicht drauf gepinselt oder vielleicht hat er auch einfach eine Woche lang Knickknacks gegessen, keine Ahnung. Aber es hat was Kreatürliches, aber mir geht es irgendwie nicht weit genug, dass ich einfach so denke, so, und ich liebe es, ihm dabei zuzuschauen, wie er hier sich um Kopf und Kragen redet. Ich musste lachen, ich fand's witzig, ich finde, er ist dabei, aber vielleicht liegt's auch dann daran, das ist so ein Disconnect, wenn man halt dann ewig lange Social-Media-Kampagne macht und ich sehe ihn halt die ganze Zeit, ich finde ihn nicht Ich finde ihn gut hier, aber ich denke mir so, wäre das auch noch ein verrückter Character-Actor gewesen, den wir hier sehen, ja, wie die ganzen anderen in dem Film, hätte ich, glaube ich, mehr Spaß daran gehabt, als an ihm in der Rolle.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Christian, weil ich habe mich das nämlich auch gefragt. Warum bedeuten mir Good Time und Uncut Gems so viel mehr und warum finde ich die Schauspielleistung von Pattinson und Sandler so viel besser? Und vielleicht liegt es an der Erwartungshaltung. Ich wusste irgendwie schon, dass Timothy Chalamet ein... Ich will nicht guter Schauspieler sagen, weil es hat so eine Wertung da drin, sagen wir ein Prestige-Schauspieler ist. Dass es jemand ist, der einen Film auf seinen Schultern komplett tragen kann. Bei Pattinson hätte ich es sicherlich auch wissen können, wenn ich mir Dinge wie diese Don DeLillo-Verfilmung angeschaut hätte oder andere Sachen, die er auch während Twilight im Arthouse-Bereich schon gemacht hat. Die hatte ich damals auch noch nicht gesehen. Robert Pattinson war für mich der Typ aus Twilight. Und deswegen war Uncut Gems natürlich eine echte Überraschung. Und Sandler spielt sich in Uncut Gems eben auch komplett aus sich raus, spielt eine komplett andere Persona, beziehungsweise nimmt irgendwo diese winselnde Persona, die wir aus seinen Komödien kennen, und die Safdies packen es jetzt einfach in ein ernsthaftes Umfeld, wo du dich wirklich buchstäblich um Kopf und Kragen redest. Und Marty war mir nicht weit genug entfernt von Dingen, die Chalamet schon mal gespielt hat. Und das wirkte einfach eher wie eine Fortsetzung der Marke, der Brand Timothy Chalamet, die jetzt eben auch mal in einem Film, der bitte endlich wirklich mal einen Oscar gewinnen soll, landet. Weil so anders als sein Bob Dylan ist er hier eben nicht. Das ist, glaube ich, so das Hauptding. Die Erwartungshaltung, der Bruch mit der Erwartung war nicht so da wie bei den anderen beiden Filmen.
Es ist eine Performance der nackten Ambition und das passt natürlich zur Rolle, denn dieser Mensch ist ja nicht viel mehr als Ambition, als so ein amerikanischer 80er-Jahre-Individualismus, der so aus den 50ern sich so entwirft. Also, dass es mit einer Geburt oder mit einer Empfängnis beginnt und mit der Geburt dann endet, sagt uns ja, hier wird etwas Neues geboren, und ich würde sagen, das ist ein Menschen, ein Charaktertypus, also er nimmt eigentlich das Kommende voraus, er präfiguriert etwas, und was wir sehen auf der Leinwand ist ja vor allen Dingen Anstrengung. Denn wenn wir zum Beispiel diese Tischtennis, diese Ping-Pong-Matches anschauen, dann sehen wir ihn mit diesen sehr viel energetischeren, ausladenden Bewegungen. Endo auf der anderen Seite ist ja fast stoisch dagegen. Ich kann mir vorstellen, wie irgendwie so ein Pressevertreter damals so der Tischtennisplatten-Samurai oder sowas schreibt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist jemand, der hetzt von A nach B und jeder Schlag ist
so japanischer, kapitalistisch-amerikanischer Kapitalismus, ja, so ein bisschen, ne?
Total auch die Wahrnehmung in der Nachkriegszeit, irgendwie der Besiegte, der sich irgendwie jetzt dann bescheidener gibt, und das ist ja auch irgendwie immer etwas, das das Bild von Japan als Klischee sehr prägt, und auf der anderen Seite so eine neue Art von Aufschneider, von einem Selbstbewusstsein, das die Welt erobern will. Er sagt von sich selbst, ich bin Hitlers Albtraum, so dieser selbstbewusste Jude, und er meint wahrscheinlich auch allgemein erweitert damit jemand, der jetzt halt für sich eintritt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist ja irgendwie das, was er schon in diesen Sportszenen auch ausdrücken kann. Aber viel mehr findet man einfach auch nicht. Also das ist mir an manchen Stellen ein bisschen zu one-note. Wir freuen uns natürlich ab und zu mit ihm. Da ist ein Grundregister von Empfindungen. Aber ich könnte jetzt nicht so ein großes zweites Themenfeld oder sowas noch aufmachen, sondern ich sehe halt vor allen Dingen diesen Wandlungskünstler, diesen Schauspieler, diese performative Dimension und die Anstrengung, und das ist so für mich eines, und ich habe da nichts, was das nochmal in sich bricht oder so. Das ist als Performance vielleicht so ein bisschen zu eindimensional. Das werden manche anders sehen, da findet man sich ja auch Nuancen, aber mir haben sie sich jetzt zumindest nicht aufgedrängt.
Meine MVP, also meine Performance des Filmes, ist dann ganz klar Odessa Azzon als Rachel, die ich ganz hervorragend fand und dachte, ich hätte fast sogar gerne einen Film über sie gesehen. Also so, weil das, glaube ich, auch die Geschichte ist, die mich fast noch mehr interessiert hat als die von unserer Marty Mauser. Also diese Frau eben, die in dieser lieblosen Ehe anscheinend gefangen ist und ja auch ganz schöne Hustle-Qualitäten an den Tag legt und ja fast noch mal spannender in ihrer Mehrdeutigkeit und in ihrer Vielschichtigkeit ist als der sowieso schon perfekt hasselnde Marty. Sehr viel Hustle in diesem Podcast, aber vielleicht auch okay. ja, also ich habe mich immer gefreut, wenn die Figur Rachel größerer Teil der Handlung wurde, und gerade diese Stunde, sage ich mal, in der sich um den Hund dreht, wo man dann eben noch mal unterkommen muss bei dem, in Anführungszeichen, Geschäftspartner, die fand ich richtig toll.
Ja, weil sie sowas Zerrissenes irgendwie hat, ne? Sie hat einerseits auch dieses kühle, kalkulierende und gleichzeitig irgendwie dieses Schutzbedürftige, spielt das aber eventuell auch nur, ne? Wir wissen, also genau, ja, du hast es ja auch gesagt, wir haben diese große Sequenz am Anfang, die uns verdeutlicht, hier wird jetzt das Kind gezeugt, und trotzdem kann man ja sagen, vielleicht ist das auch nur eine Lüge, die uns der Film irgendwie am Anfang so auftischt, ne? Wie so vieles andere hier gelogen wird. Ich hatte auch Spaß daran, sie darin zu sehen, auf jeden Fall in der Rolle, ja.
Ja, ein anderer MVP wäre wahrscheinlich tatsächlich einfach Abel Ferrara, der nun wirklich sehr Spaß macht. Ich finde eigentlich in jeder Rolle, also ob der jetzt irgendwie im Driller Killer oder in seinen frühen Filmen allgemein oder auch, ich meine, der war ja bei den Safdies schon in Daddy Longlegs zu sehen, aber ich finde, er ist da wirklich, Christian hat das schon ganz gut beschrieben, irgendwie der zähnefletschende Hund. Und ich habe das Gefühl, wenn er sich da den Gürtel um den Arm legt, dann ist das definitiv auch eine vertraute Erfahrung. Er ist da auf jeden Fall auch nicht falsch gecastet, würde ich sagen. Aber insgesamt ist natürlich auch wieder diese Fülle an interessanten, irgendwie originellen Gesichtern und Nebendarstellern schon auch eine der größten Stärken. Wenn man sich sagen muss, okay, das ist ein Reigen, der geht an manchen Stellen vielleicht auch etwas lückenlos an mir vorbei, der ist vielleicht auch nur eine Verdichtung. Ich fand bei Patrick ganz spannend, er hat das verglichen mit Forrest Gump, weil es ja auch so ein Rennen durch die Geschichte ist. Und
Tischtennis spielt auch eine große Rolle.
Und Tischtennis spielt auch eine super große Rolle. Das ist schon auch ein gemeiner und vielleicht auch nützlicher Vergleich. Aber was auf jeden Fall dieser Film dem voraus hat, ist diese Sammlung von Gesichtern und auch so absurde Verweise. Also, dass da auf einmal hier Philippe Petit, der zwischen dem World Trade Center durchgelaufen ist, irgendwie in einer kleinen Rolle auftaucht oder solche Sachen. Das finde ich auch einfach immer spaßig bei den Safdie-Brüdern. Also ob das jetzt irgendwie Necro oder irgendwelche anderen so New Yorker Originale oder eben solche Figuren sind, das macht mir schon so, das hat so eine Boulevard of Broken Dreams Qualität irgendwie. Man geht da nachts in den Nighthawk und da sitzen irgendwelche schrägen Gestalten und die kann man dann auch nochmal in seinen Film packen. Und das wertet das immer auf, das gibt ihm eine Textur und macht diese 70er-Jahre-Beziehung des Kinos, dieser New Hollywood-Anglanz, zu mehr als einer reinen Behauptung, dass man einfach diese körperlichen Präsenzen zumindest hat.
Ich glaube, eine Top-Letterbox-Rezension ist irgendwie auch, die Safdie-Geschwister müssen einen riesen Rolodex an middle-aged weißen Männern, die so ein bisschen shady aussehen, haben.
Ja, tatsächlich. Dagegen stinkt dann vielleicht Chalamet so ein bisschen ab, tatsächlich, in dieser Rolle. Da muss ich einfach besonders anstrengen. Vielleicht ist es auch das, was man hier so ein bisschen betrachten kann. Was gibt's denn noch für Themen, die wir ansprechen können? Das tut mir leid, ganz komisch bei diesem Film. So wie ein Vampir sein Opfer leer saugt, habe ich auch bei diesem Film so das Gefühl, irgendwie, er facht mich irgendwie gar nicht an, auch wenn ich die ganzen Themen hier alle sehe. Aber wir haben die gefühlt schon in anderen Folgen schon mal besprochen zu solchen Filmen. Und dann ist halt auch die Frage, ist der Grifter so super interessant als so Gesellschaftsdiagnose, weil natürlich, ich weiß nicht, Felix Krull und sowas, wir haben das natürlich auch schon früher, solche Figuren, die wir jetzt halt wiedersehen und wir sind natürlich voll in dieser Welt des Grifts und gleichzeitig ist es dann die Frage, so was kann uns das Kino da jetzt so noch so Neues irgendwie dazu erzählen? Ich hatte immer so das Gefühl, wenn es so richtig radikal wurde, dann gab es wieder einen Schnitt und dann wurde doch vielleicht wieder ein bisschen Tempo rausgenommen und dann ging es doch mal wieder kurz um Tischtennis oder sowas, also für mich kam es hier irgendwie nicht so zum Gesamtwerk irgendwie so zusammen am Ende.
Ja, das ist, glaube ich, so diese Fun-and-Games-Versicherung, die ich am Anfang meinte, die bei einem Sportwettbewerb ja irgendwie auch immer im Raum steht. So, also, dass man sagt, ja, wir bekämpfen uns jetzt, aber das Ganze findet nach Regeln statt, das Ganze findet in einem festgelegten Wettbewerbskontext statt. Und deswegen finde ich die Beobachtung von dir, Christian, gerade auch echt spannend, weil ja, immer wenn man das Gefühl hat, es könnte jetzt so richtig unangenehm werden oder jetzt steht der Film kurz vor einer Aussage, dann bewegt er sich wieder weg und dann wird eben das nächste Kapitel aufgeschlagen. Ich möchte vielleicht nochmal sagen, für mich hat der Film sehr dadurch gewonnen, ihn mit einem Kinopublikum zu schauen, weil so Pressevorführungen sind von der Stimmung her jetzt nicht so so ausschweifend, sagen wir so. Da sitzt man meistens sehr still irgendwie vor sich rum und manchmal wird so ein bisschen verschämt gekichert vielleicht, wenn man Glück hat. Aber man fühlt sich schon so ein bisschen so, als würden die Leute da so mit verschränkten Armen sitzen. Als Gegenschnitt dazu, dass dann hier im Savoy in Hamburg in so einer Preview nochmal zu schauen mit einem ausverkauften Saal, der richtig Lust auf diesen Film hat und auch bei jeder Szene mitgegangen ist und gejubelt hat, das hat schon irgendwie was mit dem Film gemacht. Und ich glaube, als Komödie ist der fast am besten rezipiert. Wenn man einfach sagt, man lässt sich hier durch eine absurde Geschichte streifen und vielleicht macht man das auch mit jemandem, der den Film noch nicht kennt und hat dann ähnlich wie bei so Sachen wie bei The Room oder anderen eben Momentfilmen, diese Sachen, wo man sich rüberdrehen kann und gucken kann, wie Leute reagieren, wenn die Badewanne durchs Dach kracht oder wenn in London vielleicht andere Dinge passieren, als man erwartet hat. Weil ich fand das auf jeden Fall sehr schön, mich immer mal zu meiner Begleitung rüber zu gucken, die dann mal oh machte oder an einem Punkt auch einfach mit einem sehr offenen Mund da saß und meinte, oh, das ist also gerade passiert. Spannend.
Ja, also ich habe im Kino jetzt auch eher verschränkte Arme erlebt, aber in Baden-Württemberg hier sind Emotionen natürlich auch seit ein paar Monaten offiziell verboten. Das heißt, das ist natürlich auch schwierig. Ich habe mich auch gefragt, ist das nicht auf irgendeiner Ebene natürlich auch verwandt mit Screwball-Komödien, mit der Geschwindigkeit? Ich dachte nur, die Sachen des frühen Hollywoods in der Komödie, die mich begeistern, sind auch schon immer sehr intelligent. Also das ist einfach so eine
Ja.
große Dichte von Thesen und Gedanken, die darin spielen. Also wenn wir irgendwie bei Howard Hawks oder so in diesen Screwball-Komödien in den Austausch treten, dann passiert da so viel so schnell und auch die Wortwillzeit dafür, also was sich dann, keine Ahnung, die Marx Brothers da manchmal leisten oder so, das ist einfach eine besondere Dichte von Thesen, von Gedanken und ich mag, das mag ich ja heute noch irgendwie, dass da dann besonders elaboriert so eine große Lächerlichkeit irgendwie hochgearbeitet wird, so wie man das heute bei vielleicht, keine Ahnung, so Conan O'Brien oder sowas, den wir hier ab und zu erwähnen, hat, dass da ganz viel Energie in was eigentlich Triviales gesteckt wird und das erlebe ich hier einfach nicht. Ich sehe nicht diese dichte Intelligenz irgendwie. Ich finde, das ist kein Film, der sich besonders viel selbst reflektiert, sondern der wirft die Themen so raus und ich sehe da wenig Gedanken und ich sehe auch in den Bewegungen wenig Denken. Also da ist keine Philosophie der Bewegung irgendwie, wie ich sie manchmal in diesen ganz klar strukturalisierten Filmen, zum Beispiel aus den 30ern sehe oder so, wo man dann mit jeder Szene so in die nächste Etage runtergeht und dann zusammen oder sowas wie bei den Marx Brothers, diese Szene auf dem Boot, ich glaube in Night at the Opera, wo sich der Raum dann immer weiter füllt und wir einfach eine visuelle Idee haben. Und ich glaube, davon hat der Film nur so sehr vereinzelnde Momente und er bringt auch vor allen Dingen, ich fand das ganz schön bei unseren Kollegen und Kolleginnen vom Wollmilchcast, dass sie so gefragt haben, nach dem Schwebemoment des Sports, nach dem Abheben, nach der Frage, was gibt dieser Sport denen? Und haben gesagt, okay, wir haben in Sportfilmen immer der Moment, in dem wir den immer diesen Moment, in dem die Figuren begreifen oder wir begreifen über die Figuren, was sie da drin suchen und finden und in denen das in der filmischen Form übertragen wird. Und das gelingt dem Sport hier irgendwie nicht, oder? Der hat auch nicht so viel spannende visuelle Ideen, außer, ja, hier ist große Anstrengung gegen kleine Bewegung irgendwie. Und es gibt so einzelne Momente, denen so ein Schweben da ist. Zum Beispiel, ich fand ganz toll, als er mit Tyler, the Creator, gerade gehasselt hat und dann abhauen muss und sie aus dem Auto steigen und laufen neben dem Auto her. Da ist etwas in ihrem Leben, das in Bewegung ist. Sie müssen weiter, aber sie versuchen in diesem einen Moment, so vielleicht wie der Surfer auf der Welle oder so, Freude an dem Zwang, der ihnen von außen aufdiktiert wird, zu empfinden. Das fand ich irgendwie einen schönen, bewegenden Moment und ich fand auch Tyler, the Creator, ehrlich gesagt, erstaunlich effektiv hier als Schauspieler.
Krass, ich habe ihn gar nicht erkannt, ja klar war er das.
Aber es gibt wenige von diesen Momenten, finde ich, in denen wir dieses Gefühl von Schwerelosigkeit der Bewegung, dem, was uns eigentlich Geschwindigkeit irgendwie immer verspricht, ein Entrücken irgendwie, in dem wir das erleben, weil meistens ist es halt wirklich so Virilio-mäßig rasender Stillstand irgendwie.
Ja, es ist ganz interessant, wenn man so an diese Frage des Warums kommt beim Sport oder bei diesen auch körperlichen Grenzerfahrungen. Es gab irgendwie neulich auch mal so eine Werbung, ich glaube von Adidas oder von Nike war das wieder, wo das dann immer so why continue, war so diese Frage, es kam auch im Kino neulich, glaube ich, die ganze Zeit so, warum weitermachen und irgendwie gibt's ja, also wenn wir jetzt den Erfolg und auch finanziellen Erfolg und sowas außer Acht lassen, immer gar nicht so eine richtige Antwort darauf, weil es irgendwie toll ist, halt zu sehen, was ist möglich, weil dieses euphorische Gefühl irgendwie da ist. Ich habe das mir gedacht, jetzt als Alex Honnold da wieder diesen Wolkenkratzer hochgeklettert ist und ich dieses Spiel Cairn parallel gespielt habe und diese Frage auch immer beim Klettern, ne, auch so dieses Free-Solo-mäßig, ja, dann bist du tot, wenn du runterfällst. Warum machst du das? Es gibt irgendwie, ja, weil, einfach weil. Man muss irgendwie weiter und das ist irgendwie ein tolles Gefühl, das irgendwie zu machen. Und das ist bei Marty ja tatsächlich so ein bisschen ein Fragezeichen hier. Also was ist es jetzt eigentlich? Weil das ist ja seine letzte Moral eigentlich, die er noch hat, ne? Dass er quasi dieses Ding, was wir ja auch als eine Ego-Show sehen können, man will einfach immer besser im Sport werden, aber das hat für ihn ja eine gewisse Ehre und deswegen will er nicht so ein Fake-Spiel eigentlich machen, ne? Weil geht für ihn irgendwie einen Schritt zu weit. Er ist bereit, alles zu opfern und auch seine schwangere Freundin zurückzulassen, dafür dann da irgendwie ein bekannter Tischtennisspieler zu werden und seinen eigenen Tischtennisball zu haben. Aber dazu ist er erstmal nicht bereit, außer dann ganz am Ende, ne? Also es scheint irgendwie etwas zu geben hier im Sport, in diesem, was vielleicht sowas Transzendentes auch hat. Aber ich fand auch, dass es mich nicht so ganz gekriegt hat in diesem Film, auf jeden Fall, diese Frage.
Das habe ich ein bisschen anders verstanden. Also ich dachte, er will dieses Fake-Spiel vor allem nicht machen, weil er verlieren muss. Und weil dann ja eben noch der Rockwell zu ihm sagt, ja, aber pass mal auf, manchmal Manchmal ist der Verlierer der Gewinner. Ich dachte, das sind so die Momente, da, das klang bei uns ja auch schon an. Eigentlich beherrscht Marty diese Business-Sprache sehr, sehr gut und er weiß auch, wie er seine Biografie gestalten muss. Er lügt da in diesem Interview und sagt, ich bin ein mittelloses Kind aus New York in einem Waisenhaus groß geworden, habe mich selber nach oben geboxt. Wir wissen, das stimmt nicht, aber irgendein Detail passt dann immer nicht. Irgendwas, irgendwo verrennt er sich, irgendwo ist er zu egoistisch und das hatte ich da auch wieder das Gefühl. Er wäre, glaube ich, schon bereit, dieses abgekartete Spiel zu machen, aber eben nur, wenn er als Gewinner dabei hervorgeht. Lukas, wie hast du das gesehen?
Naja, wir haben ja sogar seine Bereitschaft eigentlich schon gesehen, zum Beispiel doch mit den Harlem Globetrotters aufzutreten für eine Weile und dann das, was er vorher gesagt hat,
Genau.
okay, ich bin jetzt kein Zirkusclown, ich bin kein Tanzbär, dann in zwei Szenen später in einem Gespräch eigentlich andersrum wieder zu sagen und dem auch Wert zuzuschreiben. Also ich habe schon das Gefühl, die Idee des Grifters als jemand, der auf letzter Ebene irgendwie identitätslos ist, der sich befreien kann eigentlich von allem, was ihn ausmacht, das ist schon auch wichtig für ihn. Was natürlich auch einen Bezug hat zu zum Beispiel sowas wie dieser Legende vom ewigen Juden oder all diesen Geschichten, was ja eine ruhelos suchende Figur ist. Also es geht auch, würde ich sagen, um die zwei Fragen, auf der einen Seite eine Identitätslosigkeit, eine Bereitschaft in einer neuen, warenförmigen Welt, sich immer eben den Strömen des Kapitals anzupassen und auf einer anderen Seite die festen Angebote der Identität, die die Welt eben einem immer noch bieten kann. Also zum Beispiel Blut, also Familie oder auf der anderen Seite auch sowas wie halt zum Beispiel eine religiöse oder eine irgendwie ethnische Identität. Und ich glaube, es geht schon auch um das Pendeln zwischen den beiden und irgendwie jemanden, der so seiltanzt zwischen den beiden Extremen und sich nie richtig für eins entscheiden will. Und ich glaube, auch die letzte Szene ist ja vor allen Dingen für mich, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, eine von großer Ambivalenz, wo es genauso gut sein könnte, jetzt wird er der geläuterte Familienvater, der verlorene Sohn, der nach Hause kommt und jetzt für immer da irgendwie halt für sie da ist. Oder es könnte sein, dass er 3 Sekunden später aus dem Krankenhaus läuft, um dann doch wieder das Geld zusammenzukratzen irgendwie, um vielleicht doch noch zur WM irgendwie zu kommen. Also wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, letztgültig fand ich das einfach so ein bisschen unbefriedigend, diesen halt überhaupt nicht determinierten Charakter, der sich selbst entwerfen kann, dabei zuzusehen, wie er nicht so richtig wird. Also irgendwie, nicht, dass mir das gefehlt hat, dass er doch in eine Richtung kippt oder so, aber ich hätte mir schon auch, das habt ihr vielleicht so angedeutet mit irgendwie den Momenten, in denen es radikaler wird oder in denen halt irgendwie ein größerer Schmerz aus diesem großen Spiel irgendwie entsteht, wie man das vielleicht bei Uncut Gems hat oder so, aber mir fehlte schon auch irgendwie irgendeine Art mit der Figur umzugehen. Ich brauche ja keine moralistischen Urteile, um zu sagen, ich möchte, dass Figuren an eine Art Ende geführt wird. In unserem Literaturpodcast gelesen haben Finn und ich gerade Vigil von George Saunders gelesen. Und das ist ein Buch über einen ehemaligen Ölmagnaten, um dessen Seele jetzt so im Jenseits gerungen wird, wo verschiedene Kräfte darüber entscheiden wollen, wie bewertet der im Rückblick sein eigenes Leben? Sieht er sich als jemanden an, der Schaden angerichtet hat oder als jemanden, der doch irgendwie bekehrt werden kann? Wie geht dieser Klimawandelleugner mit seiner eigenen Legacy um? Und das ist natürlich auch irgendwie hier bei Marty irgendwie so eine Frage, oder? Wie gehen wir jetzt um mit diesem neuen Ranchen-Hyperkapitalisten, der sich immer wieder selbst entwirft, der nichts ist, der alles Ständische verdampfen lässt irgendwie, aber der dann an mancher Stelle doch zurückgesogen wird. Und ich hätte schon mir gewünscht, dass diese Figur nicht ans Ende, aber an einen möglichen Endpunkt geführt wird. Ich glaube, das ist für mich einfach interessanter, als dass wir so oft in der Luft hängen. Also bei Uncut Gems oder Red Rocket fand ich das konsequenter in der Art, wie da vielleicht bestimmte Endpunkte, die können dann auch der Neuanfang, der Beginn einer neuen Schleife, eines neuen Loops sein. Aber hier habe ich das Gefühl, wir hätten noch ein bisschen Zeit mit Marty gebraucht oder irgendwie eine Form von Aufstieg oder Scheitern noch mal auf irgendeiner Ebene greifbar gemacht bekommen müssen. So finde ich, ist es zu sehr irgendwie auf der Wasseroberfläche laufen.
Hat er es dann einfach, also reicht das quasi für seinen Arc, dass er ihn einmal besiegt hat? Ist das quasi das, was er wollte, einfach der Weltbeste sein? Und er war es dann quasi für eine Sekunde, so nach diesem letzten Spiel. Und dann war die ganze Sache vielleicht auch wieder egal oder den Hustle dann nicht mehr wert oder sowas? Ist das vielleicht, was hier so drin ist in diesem letzten Spiel?
Ja, oder er hat eben einfach erkannt, das so ein bisschen wie die Rockwell-Figur eben auch zu ihm sagt, das, was er macht, ja einfach immer ein sich immer wiederholender Kreislauf ist. Also die Marty-Figur ist unruhig und würde sich wahrscheinlich einfach immer wieder den nächsten Endo suchen oder eben das nächste Turnier, an dem man teilnehmen kann. Und die Wahl, wenn man das so sehen möchte, die Wahl der Familie lässt ihn zumindest irgendwie zur Ruhe und zu einer Art von Endo kommen.
Bei Endo fand ich noch, was vielleicht auch so ein bisschen dieses amerikanische und japanische, diese technische Hochrüstung, ne? Also, dass dieser Schläger, also dass dieser Typ gar nicht hören kann, eigentlich die Sounds des Spiels und nur diese Maschine ist und nur diesen Schläger hat und die ganze Zeit dieses Mysterium ist, was macht ihn eigentlich so gut? Kann er wirklich so gut sein? Und Marty natürlich als dieser Dummschwätzer auch die ganze Zeit dem in Abrede stellt, überhaupt irgendein Talent zu haben, sondern es nur auf diese Maschine irgendwie so zurückwirft. Das fand ich irgendwie auch einen spannenden Aspekt irgendwie.
Ich fand ganz interessant, in einem anderen Podcast wurde Timothée Chalamet, vielleicht naheliegender Vergleich, so als der neue Leonardo DiCaprio beschrieben. Jemand, der halt so in so sehr greifbaren jungen Rollen irgendwie beginnt, der dann sich Prestige erarbeitet über die Zeit. Könnt ihr mit diesem Vergleich was anfangen? Kann man mit dem in der Beschreibung des Gegenwartskinos vielleicht auch irgendwas tun? Weil das ist ja ein Film, und das ist vielleicht auch das, was Christian so auf irgendeiner Ebene auch genervt hat, wo er zuerst eine große Öffentlichkeitskampagne machen musste. Also er sitzt dann irgendwie bei Drewski oder sowas. Das ist ja, wir haben ja diese ganzen Late-Night-Talkshows, werden ja eigentlich ersetzt durch irgendwie Chicken Shop Date und Hot Ones oder sowas. Und
Ja,
danach
man
muss er
muss
dann
viel
jetzt.
unvegane Sachen essen, auf jeden Fall, wenn man was zu promoten hat. Ja.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, The Rock wollte zu Hot Ones gehen, aber wollte da dann Lachs essen und dann haben sie ihn ausgeladen. Und das fand ich irgendwie schon ganz gut als Beschreibung von dem, was The Fucking Rock einfach ist für die Welt. Aber
Ist auch Hustle Culture. Wie weit ist man bereit zu gehen und was sind die Grenzen, über die man nicht jemanden schreiten lassen will? Ja.
ja. Aber genau, ich wollte halt einfach sagen, so, ist das irgendwie nicht interessant, dass das jetzt diese neue Art von großem populären Darsteller ist, der erst 3 Monate um den finanziellen Erfolg und dann 3 Monate oder und mehr um den Prestige, um den Oscar, um den kritischen Erfolg dieses Films ringt irgendwie. Ich habe nämlich schon auch irgendwie gedacht, so diese Parallele zwischen ihn und Marty, dieses ewige Weitermachen und irgendwie immer neue so Möglichkeiten, sich bei verschiedenen Gruppen, naja, anzubiedern oder die eben zu überzeugen. So, ist da nicht irgendwas drin zu lesen in dieser Verschiebung von einer zum anderen Darsteller auch über die Gegenwart oder über so eine mediale Öffentlichkeit der heutigen Zeit?
Bestimmt. Der DiCaprio-Vergleich fiel ja auch häufiger, sage ich mal. Also Marty Supreme wird ja auch gerne mit Catch Me If You Can verglichen, irgendwie in der
Und sie
Rezeption
treten gerade
zumindest.
gegeneinander an, so ein bisschen, ne, um
Ja.
dieses Best Actor-Rennen ist ja DiCaprio für One
Ja.
Little After Another quasi auch im Gespräch.
Stimmt, das ist natürlich auch noch ein Punkt.
Genau.
Ich glaube auch für so den kompletten Vergleich fehlt, oder sag ich mal, DiCaprio musste sich ja auch so ein bisschen aus seinem Teenie Gefängnis rausspielen oder aus seinem Schönlings-Image rausspielen. Und das hat Chalamet eigentlich von Anfang an gemacht, indem er aus dem Arthouse kam und dann irgendwie in den Mainstream gegangen ist, während DiCaprio das vielleicht andersrum gemacht hat. Also jetzt nicht, dass DiCaprio wirklich komplett im Programmkino gewesen wäre, aber das ist ja jemand, der mit Critters 4 und Romeo und Julia und Titanic eben begonnen hat und dann zu Scorsese und Co. gegangen ist.
Ja,
Also Chalamet macht eigentlich den umgekehrten Weg, kann man sagen.
ich finde, er ist halt auch in vielen Filmen, die halt an so an der Übergang, im Übergangsbereich zwischen Blockbuster und irgendwie
Ja.
ambitionierterem Arthouse-Kino existieren. Also sowas wie Interstellar hat ja auch bestimmte Ambitionen. Call Me by Your Name, Dune ist ein super Beispiel, würde ich sagen, wo ja einfach der Gedanke da ist, okay, wie kann man denn unsere Vorstellung von Qualität und Anspruch heute zusammendenken, eben mit diesen großen öffentlichkeitswirksamen Spektakeln. Und Marty Supreme fügt sich da eigentlich auch ganz gut rein. Also die Frage, die man sich dann jetzt einfach stellt, wahrscheinlich ist, was ist das Spektakel hier? Ist es irgendwie Bewegung? Ist es eine bestimmte Art von Körperlichkeit? Es sind Stars, es ist auch irgendeine Form von Wertigkeit, von früherer Kinoqualität, aber es summiert sich irgendwie für mich nur so zu so einem Abhaken von verschiedenen Boxen, von Häkchen irgendwie ab. Es ist schon irgendwie auch ein Film, der alles an Pflicht erfüllt, der, wie schon Christian am Anfang gesagt hat, so sich die Eins auch sicher verdient, aber der irgendwie die Kür und die Freude an der schieren Performance, an der Choreografie irgendwie nicht so ganz rüberbringen kann. Und der dem vielleicht dann auch gleichzeitig die Leichtigkeit führt, dem man so die große Ambition und die große Anstrengung doch schon sehr nackt irgendwie vor die Augen bekommt.
Das ist es, glaube ich, für mich auch, ja. man merkt, er will den Oscar und es geht jetzt in dem Film auch um jemanden, der es wirklich so unbedingt will. Und ich glaube, während man das schaut und mit diesem Grindset konfrontiert wird, gönnt man es ihm nicht so richtig dann tatsächlich. Also spiegelt so ein bisschen quasi die Figur zurück auf die Person irgendwie so. Und er ist natürlich jetzt genau da angekommen, dass er jetzt wirklich der eigentlich aus dieser Gen-Z-Riege ist, wenn der Film jetzt auch noch, sagen wir mal, er den Oscar kriegt oder sowas, wo er jetzt wirklich gefühlt so echt die Sachen machen kann, die er machen möchte, die irgendwie Originalstoffe sind oder einigermaßen irgendwie vielleicht originelle Ideen dahinter haben und die trotzdem vielleicht auch für ein großes Publikum funktionieren. Das ist ja ganz schwer als Darsteller irgendwie das zu machen. Und ich finde, wir hatten auch viele, die ja mal so auf dieser Welle waren, die dann so in die eine oder andere Richtung wieder gekippt sind. Also Tom Hardy war zum Beispiel jemand, finde ich, der auch irgendwie so da mal positioniert war und dann auf einmal gesagt, gut, dann mache ich jetzt Venom und halt irgendwas. Oder zum Beispiel Jake Gyllenhaal scheint sich auch ganz stark entschieden zu haben, wegzugehen irgendwie von dieser Art von Kino irgendwie und macht jetzt irgendwie auch eher so populärere Stoffe und so. Und,
das Projekt Glenn Powell scheint auch irgendwie durch zu sein jetzt, oder? Da habe ich das Gefühl, da ist irgendwas gegen die Wand gefahren worden.
Weiß ich gar nicht so genau.
Meinst du, die Twisters haben ihn nicht in die Höhen katapultiert, in denen er sein wollte?
Aber bei ihm habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen das, was ich bei DiCaprio so ein bisschen habe, dass für mich so diese, der Schauspieler und dieser unglaubliche Wille, eine Rolle jetzt zu verkörpern, dass der irgendwie auch so ein bisschen den Film manchmal für mich überstrahlt oder fast zu einem störenden Aspekt werden kann. Und ich gleichzeitig das, was dabei rauskommt, aber auch nicht so toll finde, dass mir das dann egal ist. Also zum Beispiel, deswegen Adam Sandler in Uncut Gems, das ist natürlich jemand, der jetzt nochmal auch versucht, nochmal wieder was ganz anderes zu machen. Aber es ist halt so phänomenal, alleine schon also der Akzent und wie der redet und wie der aussieht oder sowas, dass man natürlich so unbedingt sehen will, ohne dass es den Film derailt. Sondern da ist es so genau auf Linie für mich irgendwie, was schauspielerische Leistung angeht. Aber ja, man hat das Gefühl, Timothée Chalamet soll in Stellung gebracht werden, auf jeden Fall der neue DiCaprio zu sein. Was ich ganz interessant finde, ist übrigens, dass ja viele dieser neuen Gen-Z-Stars, also es hieß ja lange, es gibt irgendwie keine oder so, oder die verkaufen keine Tickets. Und gut, das ist bei manchen auch immer noch die Frage, ne, da ist ja manchmal ein Flop und dann wieder ein erfolgreicher Film. Ich finde interessant, dass mehrere von denen aus Euphoria kommen und da so stark sexualisiert wurden. Also in einer Serie, wo sie sehr, sehr stark als Sexsymbole und Sexobjekte dargestellt worden sind und dann irgendwie jetzt dann tatsächlich oft auch in Filmen so mitspielen, die eine sexuelle Ebene auch so haben oder in den Vordergrund stellen oder sowas. Finde ich irgendwie so ganz interessant. Also Zendaya in Challengers zum Beispiel, Sydney Sweeney, wir hatten ja gerade jetzt Jacob Elordi in Wuthering Heights und so. Also, dass das irgendwie so stattgefunden hat. Timothée Chalamet natürlich vielleicht am stärksten in dem Vampirfilm und Call Me By Your Name. Aber ja, das fand ich irgendwie ganz interessant. Man hat eine leichte, manchmal habe ich so eine Gen-Z-Actor-Fatigue, weil man manchmal das Gefühl hat, habe ich aber jetzt auch schon mal öfter gesagt, dass das so ein bisschen die Filme für die Presse-Junkets irgendwie so zusammengestellt werden. Und wer kann noch mal mit wen können wir noch mal kreuzen? Mit wem hat Paul Mescal noch keinen Romanzenfilm gedreht? Aber ist das nicht schon ja, ich mag ihn auch so? Nicht gar nicht, muss ich sagen.
Also man hat doch auch Phasen, wo einem dann, keine Ahnung, die Leute überlegt haben, jetzt wird Sam Rockwell ein Star oder so, dann gibt's den Push und es funktioniert halt irgendwie nicht. Also ich glaube, man wird Leuten halt natürlich schnell über, wenn man das Gefühl hat, man hat sie dann in einer Saison in 5 Filmen und dann halt die ganze Zeit auf dem Award Circuit irgendwie. Also ich war, ist das so was Neues? Aber klar, mit dieser Generation auf jeden Fall.
Ich glaube, was halt Chalamet, ich möchte sagen, richtig macht, aber klassischer macht als vielleicht seine Gen Z Co-Stars, ist eben dieses, dieser Gedanke, dass du ein richtiger Filmstar wie ein Tom Cruise, wie eine Julia Roberts und so weiter eigentlich dadurch wirst, dass du nicht in großen Franchises mitspielst, sondern eigentlich in Erwachsenen ausgerichtete Dramen, die nicht im Multiplex laufen, sondern im kleineren Saal, für den du dann einen Oscar gewinnst und dadurch weitere Projekte an den Start holst. Und das macht er ja schon ganz gut auf jeden Fall. Also er geht auf jeden Fall, sag ich mal, den klassischeren Filmstar-Weg als vielleicht eine Sydney Sweeney.
Es gab die Theorie, dass alle immer vergessen, dass er bei Interstellar dabei war. Was,
ja, ich meine, er spielt ja auch keine große Rolle in dem
genau,
Film, oder?
Genau, aber dass das irgendwie so dass er so sauer darüber war, dass er deswegen irgendwie jetzt, dass quasi bei jedem Film klar ist, dass er da irgendwie mitbeteiligt war. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Keine Ahnung.
Hier kann man ihn nicht übersehen, auf jeden Fall. Das
ist auf
schwierig.
Jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Ja, Finn, muss man jetzt ins Kino gehen und Marty Supreme schauen.
Ich merke, wie du mir hier eine Falle gebaut hast, Christa, damit ich einen bestimmten Satz sage, aber ich werde ihn nicht sagen. ich sage, ja, guckt Marty Supreme und wenn, dann guckt ihn im Kino tatsächlich und versucht ihn vielleicht auch auf der größten Leinwand zu schauen, die ihr finden könnt, denn So wenig mich der Film jetzt vielleicht komplett überzeugt hat, das Kinoerlebnis hat mich überzeugt. Und das ist doch auch irgendwie was. Und ich meine, gut, jetzt wird es langsam Frühling, das Wetter wird besser, aber warum nicht mal die Freundesgruppe einladen und schön zusammen Marty Supreme gucken und danach bei einer Runde Tischtennis über diesen Film diskutieren? Und wer am Ende das Match gewinnt, hat auch recht, würde ich sagen. Der hat dann die allenumstößliche richtige Meinung über diesen Film und der Rest der Freundesgruppe muss sich
Ja,
dem
so
beugen.
machen wir das bei unserer Film des Jahresvorgab jetzt auch immer. Am
Ja,
Ende gibt es noch
stimmt.
einmal Umlauf und dann wird entschieden, wer gewonnen
Genau,
hat.
ja. Muss man den gesehen haben, Lukas?
Nein, ich glaube nicht. Es gibt schon irgendwie da vieles Interessantes dran, aber ich stehe mit jeder neuen Betrachtung, mit jedem neuen Versuch für mich irgendwie mehr als da Schlagwörter drauf zu werfen, doch irgendwie dann mit recht leeren Händen da und gerade auf so einer emotionalen Ebene, auf der Frage, was macht der mit mir, was irgendwie transformativ ist, was ihm mehr zu mehr macht als die reine Sammlung von Schauspielern und von Bewegungen und von Thesen, da passiert einfach nicht viel. Ich glaube nicht, dass dieser Film mehr ist als die Summe seiner Teile und dass diese sehr nackte Ambition, dieses auf irgendeiner Ebene dann doch letztlich, wir haben diesen Begriff schon gesagt, karrieristische und dieses Gefühl, da muss auch jemand die Industrie auf den Schultern tragen. Er entwirft selbst irgendwie ein neues Kino, so wie Marty Tischtennis in Amerika popularisieren soll. Das macht das für mich dann doch irgendwie zu so einer. Also, es kulminiert alles im Film in der großen Werbeveranstaltung. Und ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, Marty Supreme wirbt für irgendwas, für eine neue Generation von Regisseuren, von Schauspielern, eine neue Art von Kino, die uns jetzt doch alle an sich binden sollen, die uns was Großes zu erzählen hat. Aber ich glaube, ich möchte das Produkt nicht kaufen.
Ja, Nils hat in Discord neulich so geschrieben, als es wieder irgendwie um Horrorfilm-Ideen ging, und das wäre doch mal eine gute Idee für einen Horrorfilm, können die Leute nicht mal einen Film machen ohne eine große Idee dahinter? So,
Ja.
kann nicht einfach, kann man nicht einfach mal wieder einen guten Horrorfilm machen? Ich muss da jetzt länger dran denken irgendwie, weil wir ja auch, ich meine, wir haben über Susan Sontag geredet, Lukas, ne, muss man immer was reininterpretieren, muss noch mehr irgendwie drin sein. Ich glaube nur, beim Schauen von manchen Sachen affiziert einen die Idee dann manchmal trotzdem, auch wenn der Film vielleicht gar nicht unbedingt nur um eine einzige Idee irgendwie so rumgestrickt war. Ja, man sieht irgendwas und hat auf einmal eine Crash von Cronenberg und hat dann so viele Fragen später an so viele verschiedene Aspekte vielleicht des Lebens. Was ist Lust? Was ist Identität? Keine Ahnung was. Und eigentlich ist es aber ein Film, wo Leute ganz viel Sex haben in irgendwie kaputten Autos, so ungefähr. Und bei Marty Supreme habe ich irgendwie so das umgekehrte Gefühl. So, der Film ist irgendwie da und man kann ihn schauen und der ist interessant, aber irgendwie überstrahlt so diese Idee des Hustles so dolle alles, dass ich aber in ihrer Ausformung immer erkennen kann, ey, das ist cool gemacht und das ist irgendwie eine coole Idee und jetzt passiert wieder das und das ist irgendwie spannend, aber irgendwie wirkt es wie so ein Film für so YouTube-Essays, wo dann jede Szene nochmal aufgedröselt werden kann und hier gab es dann die Kette und die Kette steht ja für das und Fälschung und darum geht es ja auch da und bla 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 und das war bei Uncut Gems natürlich auch irgendwie so, da ging es ja um die Wette, das fand ich eine geile Idee, so diese Wette als so der Ursprung des Kapitalismus und hier jetzt, ja, habe ich es gesehen und fand das durchaus schaubar und sage, da kann man auf jeden Fall jetzt reingehen und hat eine interessante Zeit und kann darüber reden und kann, ne, dann macht man die Runde Rundlauf und so. Aber mich hat es irgendwie nicht affiziert, so richtig. Ich habe irgendwie keine weiteren Fragen. Das war so ein bisschen das, als ich das gesehen habe. Und genau, das war jetzt ein bisschen schwierig in dieser Folge irgendwie so rauszufinden, woran das eigentlich liegt. Aber ja,
Ich
sowas
fürchte
für mich
fast,
bei
du
Marty
hast es mit
Supreme.
diesem ein Ich fürchte fast, du hast es mit diesem einen Film für YouTube-Essays erschreckend gut zusammengefasst.
Oder für Filmpodcast. Haben wir jetzt einen drüber gemacht? Marty Supreme ist in den Kinos, könnt ihr schauen. Ich muss nochmal dann in der Oscar-Folge ja sowieso nochmal auch wahrscheinlich anhören, warum der so gut ist und bin da auch sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ihr könnt auch irgendwas empfehlen. Habt ihr irgendwas Besonderes gesehen? Lukas, ich weiß, du hast in die Neuauflage von Scrubs reingeschaut, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt empfehlen möchte. Wir haben da ja im Vorgespräch so ein
Abraten
bisschen
darf
drüber.
man auch oder auch genau gleichgültig sein.
Weder noch eigentlich. Ich finde auf jeden Fall interessant, natürlich allgemein diesen Prozess, Sachen zu sehen, vielleicht aus etwas anderen Zeiten als den 80ern, die jetzt zurückkehren, die jetzt aber vor allen Dingen die Zeit leugnen auf irgendeiner Ebene, die dazwischen vergangen ist. Denn es geht hier gleichzeitig darum, dass man unter exakt denselben Vorzeichen irgendwie in eine ähnliche Art von Welt zurückkehrt. Mhm. Und das frustriert mich irgendwie. Ich fühle mich immer als, sagen wir, angesprochener von nostalgischen Bemühungen irgendwie immer so ein bisschen beleidigt in meiner Intelligenz, vielleicht in meinem Blick auf die Welt. Aber ich kann nicht sagen, dass zum Beispiel dieses Gefühl, das ich da hatte, als wir in diese Welt zurückgekommen sind, so komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich arbeite gerade an einem Text, und das ist vielleicht, was ich eher empfehlen möchte, über Christoph Hochhäusler und seine Filme, und hatte cool. tatsächlich wie bitte?
Cool.
Ja, und das fand ich auch irgendwie ein spannendes Thema. Es kommt ja nächste Woche sein neuer Film raus. Der ist jetzt ein bisschen nach seiner Festivalzeit dann doch endlich hat er seinen Weg zu uns gefunden. Und ich war irgendwie besonders beeindruckt diesmal von seinem 2023 erschienenen Bis ans Ende der Nacht, der über einen unter Undercover-Polizisten irgendwie erzählt, der eine fiktive Beziehung nachspielen soll, um an einen Drogendealer zu kommen, und dann natürlich, wie sich das bei so Undercover-Geschichten gehört, tatsächlich irgendwie auch ein bisschen verliebt. Und es geht irgendwie dann auch vielleicht viel wie bei Marty Supreme um die performative Dimension und um die Frage, was echt ist und was man spielt. Aber ich finde, der schaffte schon viele Momente von sehr authentischer Nähe, wo ich dann doch gerade auch im Widerspiel mit dieser typischen deutschen Kinobiederkeit irgendwie sehr viel direkt so unter der Oberfläche irgendwie erlebt habe. Und so eine fast gläserne Oberfläche, die gleichzeitig so total einfach zu durchschauen scheint, aber doch irgendwie immer so eigentlich uns auf unsere eigene Spiegelung zurückwirft. Das fand ich auf jeden Fall spannend zu sehen. Also ich hatte allgemein an dieser Werkschau irgendwie sehr viel Freude. Das kann ich nur empfehlen.
Ist auch ein ballsy move, auf jeden Fall den Film so zu nennen. So heißt doch Twilight, oder? Auf Deutsch?
Stimmt, tatsächlich. mit einem S mehr dann in Klammern. Ja, aber genau. Ja, das, das ist natürlich ein Risiko. Ich weiß jetzt nicht, ob sich so viele Twilight-Fans im Jahr 23 aus Versehen in einen Hochhäusler-Film verirrt haben. Aber es wäre stark, auf jeden Fall sehr lustig. Da, Edward sieht ja so anders aus. Warum?
Ja, zumindest in Hamburg liefen die Twilight-Filme gerade alle wieder im Kino. Also wer weiß, ob da nicht noch was passiert.
Mhm. Ja, also Twilight, Nostalgie, da muss auch irgendwas mit passieren, oder? Wir kriegen diese Harry-Potter-Serie. Ich bin mal gespannt, wann die Twilight-Sachen noch mal in irgendeiner Form aufgegriffen und wiederverarbeitet werden.
Also Stephanie Meyers Selbstversuche haben ja nicht funktioniert, sag ich mal. Also es gab ja vor ein paar Jahren irgendwie diesen Roman, den ersten Teil aus Edwards Sicht. Und was ich mitbekommen habe, hat das nicht funktioniert. Vielleicht lässt man Twilight einfach so, wie es ist. Wer weiß das schon. Darüber sprechen wir dann in 2 Jahren, wenn die Twilight-Serie
da ist. Twilight ist ja mega Dark Romance eigentlich, oder? Das ist ja voll, eigentlich muss das nochmal kommen, würde ich schon sagen. Ja, ach doch, dann nimmst du nochmal Elodie und noch den anderen. Ja, aber es gibt ja keinen Sex bei
Twilight, deswegen disqualifiziert sich das, glaube ich, schon so ein bisschen für die Dark Romance-Crowd.
Gab's ja dann bei Wuthering Heights auch nicht so viel. Man muss ja nur so tun, als ob im Trailer dann tatsächlich, ja.
Aber ich meine, okay, jetzt reden wir über Twilight. Bei Twilight wird dem Sex sehr explizit entsagt, indem es heißt, nein, das geht nicht, das können wir nicht machen.
Sonst verliert er sich an seine dunkle, vampirische Seite. Aber am Ende darf man sich dann auf jeden Fall in das Baby im Bauch verlieben und so, die Klassiker.
Ich liebe auf jeden Fall, wo man bei der Frage, ey Lukas, du hast auch die neue Folge Scrubs gesehen, oder? am Ende landet. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich fand ganz schön, dass sie es so stumpf rekreiert haben, wie es früher war. Ja. Dass gar nicht so versucht wird, zu sagen, wir erzählen jetzt was ganz anderes oder wir ändern jetzt auch die Form oder sowas, sondern wir machen wirklich diese Traumsequenzen, wir machen diese blöden Gags. Wir sind uns bewusst, das ist vielleicht auch ein bisschen das Nervige der Serie, dass jetzt sehr viel natürlich auch auf so Wokeness und Gen Z und sowas, und dann werden trotzdem aber manchmal so ein bisschen grenzwertige Witze dann auch wieder so gemacht, meinetwegen. Sieht alles sehr komisch aus vom Look, als wäre das alles eine riesige Traumsequenz. Vielleicht ist es auch so, ich meine, alle sind ja noch an den gleichen Stellen da im Krankenhaus, nur JD ist neu. Mir ist aber tatsächlich aufgefallen, krass, ich muss in irgendeiner Phase wirklich Scrubs mal gebinged haben, weil ich eine ganz komische so Heimeligkeit dann bekommen habe, als ich das gesehen habe. Also hier hat es mich tatsächlich mal so gekriegt irgendwie in seiner. Also ich spiele auch gerade, habe gerade das neue Resident Evil gespielt, und das ist ja auch immer so, dass immer so zwischen Camp und irgendwie dann doch wieder so eine Horror-Ernsthaftigkeit gewechselt wird. Und so ist es bei Scrubs ja eigentlich auch. Und man weiß eigentlich, dass es blöde ist und dass es auch, weiß ich nicht, ein bisschen idiotisch ist, wie das alles dargestellt wird. Aber irgendwie hat es dann doch ein bisschen funktioniert. Also ich war auch ein bisschen überrascht bisher.
Komplett schrecklich, dass dann irgendwie wirklich Dr. Cox die Arme verschränken kann und dann gegenüber JD doch noch mal ernst wird und es kriegt einen sofort. Total. Also man ist wirklich der Pavlovsche Hund, man ist wirklich eine Sammlung von, weißt du, Ich kann alle Behavioristen verstehen, die dachten, der Mensch ist so ein reines reizreaktionsreproduzierendes Gebilde, weil es ging mir tatsächlich so.
Ja, war ich auch ganz überrascht. Ich hatte noch eine Frage. Habt ihr Night of the Seven Kingdoms geschaut? Mhm. Weil das ist jetzt durchgelaufen und wir haben ja bei Katz eigentlich öfter auch zu Game of Thrones und dann den Spin-offs hier Folgen gemacht, aber dazu jetzt nicht. Ich fand's nicht schlecht, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass als das durchgelaufen ist, The Night of the Seven Kingdoms, dass ich dann so dachte, wo sind meine weiteren 22 Folgen? Und dann habe ich mich so gefragt, soll ich nicht doch einfach Xena jetzt schauen oder sowas? Ist das so viel eigentlich anders, was da immer in Westeros? Ja, das ist alles ein bisschen komplexer und da ist mehr Worldbuilding oder sowas. Aber wenn es jetzt sogar in so eine komödiantische Richtung teilweise geht und die Folgen nur eine halbe Stunde lang sind, habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum wartet man da eigentlich so die ganze Zeit? Ich fand ein bisschen komisch, dass einem ein Fokus auf The Common People so stark versprochen wurde, den es ja auch so ein bisschen gab, der dann manchmal so sehr ins Lächerliche geht, um dann aber dann doch in der vorletzten Folge so die absolut überbrutale Massenschlacht dann doch wieder auffahren zu wollen. Also irgendwann kommt ja dann tatsächlich auch eine Figur zur Game of Thrones Fanfare eingeritten, die aber vorher schon mit einem Furz-Joke weggecancelt wurde eigentlich in der ersten Folge. So. Also das fand ich so ein bisschen irgendwie unausgegoren oder vielleicht soll das auch einfach so sein, dass man immer so hin und her mit den Emotionen da gehen soll. Ich fand es auf jeden Fall ganz in Ordnung. Du hast auch gesehen, Lukas, ne?
Ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwann auch über die Grenzen von Serialität sprechen, weil das ist natürlich eigentlich ein Film, den man halt in 6 Teile geschnitten hat, die dann auch alle so 30 Minuten lang sind.
Je kürzer die Miniserien werden es wirklich wieder Filme langsam. Ja,
das, ja. Das ist wirklich so, man merkt ja, wir haben in den letzten Jahren so verlängerte Produktionsprozesse und deshalb hat man House of the Dragon dann nur so alle 3 Jahre und hat eigentlich schon wieder vergessen, was da eigentlich passiert und um irgendwie diese Lücken zu füllen, hat man sich dann überlegt, dann nehmen wir halt diese kleinen Novellen da und adaptieren die nochmal und ich finde das auch, wie du schon beschrieben hast, auch wieder alles vielleicht auf so eine gewisse Weise heimlich. Man hat sich an Westeros ja über die Jahre doch auch irgendwie sehr gewohnt und natürlich springt dann, wie du schon gesagt hast, auch nach 10 Minuten dann doch irgendwo ein Targaryen hinter der Ecke hervor oder so oder jemand entpuppt sich als Targaryen, man darf da nicht so lange bei den normalen Menschen bleiben, aber ich kann auch hier wieder sagen, dass ich mich nicht so ganz entziehen konnte den Reizen dieser Welt, den Mechanismen, die wir dann vorgestellt bekommen, hier setzt sich jemand für das Gute ein und ist dann natürlich auch besser als die arroganten Leute da über ihm und kämpft und ich finde vor allen Dingen haben wir ja mit dem Hauptdarsteller schon auch ein hervorragendes Gesicht, so als Straight Man irgendwie, an dem die Dinge abprallen können, der gut so eine gewisse Mischung aus Demut und Überforderung spielen kann und viel besser als eigentlich alle forcierten Witze, wenn dann irgendwie doch wieder jemand furzt oder kackt oder so, fand ich, wenn er so einen Bruchteil einer Sekunde zu lang für die Reaktion oder zu lang für die Antwort braucht. Also er spielt, finde ich, sehr gut. Wir hatten vor ein paar Jahren so diese Idee des Himbos irgendwie und ich finde, er ist ganz gut da drin, ein lustiger, dummer Charakter, den man trotzdem irgendwie ernst und nehmen und respektieren kann zu spielen irgendwie. Und das gibt ihm in Kombination mit diesem precocious, mit diesem etwas überintelligenten jungen Kind, diesem Young Sheldon von Westeros irgendwie schon auch eine ganz gute innere Dynamik, würde ich sagen. Also ich finde als so, wie du schon sagst, so als Sitcom hätte ich das total sehr gern gesehen. Gib mir gern auch das Monster der Woche. Gib mir endlich wieder Serien, die einfach wirklich begleitend sind, die Textur sind eher als irgendwie das so. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich sage, das ist ein Film, dann auch das, weil es so stark filmische Impulse und filmische Arten zu erzählen und zu bewegen irgendwie bedient. Also ich fühlte mich jedes Mal veralbert, wenn dann nichts passiert war und dann die 30 Minuten rum waren und dann kamen irgendwie die Credits. Da dachte ich so, warum ist das nicht anders strukturiert, wenn ihr selber wisst, wir haben doch quasi die aristotelische Einheit von Ort und Zeit irgendwie, warum muss das denn jetzt so seltsam zerdehnt und aufgeteilt werden, wenn wir doch eigentlich ganz ohne Probleme halt das hier so runterdampfen könnten? Klar, weil es halt irgendwie in die Logik der Serie passt und das muss die Zeit füllen, bis wieder House of Dragons fertig ist.
Aber es ist wirklich interessant, dass Leute immer so sagen, diese Miniserie, das ist toll, noch weniger und eine Geschichte, die klar abgeschlossen ist und noch klarer, noch krafter, jetzt sind wir wirklich bei 6 Folgen, 30 Minuten und gucken das und denken uns, Moment mal, warum gibt es davon jetzt nicht 24 Folgen? Und du sagst, warum ist es nicht ein Film? Das ist interessant, wo man da rauskommt. Finn, du wolltest
ja, sagen. Beides. Beides wäre eine Option, aber so fühlt es sich, ich fühlte mich halt irgendwie veralbert, oder? Wenn man wieder sich dann unter den Baum legt am Ende der Folge und sagt, so, was haben wir heute gemacht? Ja, wir haben irgendwie ein Schild vom Schmied geholt und 3 Gespräche geführt, so. Das kann es ja auch nicht sein.
Ja. Ich habe Ich war leider nie wirklich lange zu Gast in Westeros, aber ich könnte Industry empfehlen als Serie. Da bin ich noch nicht ganz durch mit der vierten Staffel. Ich glaube, die ist jetzt gerade abgeschlossen. Das ist eine tolle Serie, aber
Ja, aber das habe
ich
ich
war auch
gesagt,
nostalgisch
Industry und Slow
unterwegs.
Horses sind Serien, die gibt es nur im Katz Discord. Und das ist tatsächlich ein bisschen so. Ja, ich bin bei Industry ein bisschen ausgestiegen und uns ist aufgespart. Also, und das dann irgendwann mal durchzubingen. Aber mir ist irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, es will so irgendwie Succession sein, aber ich bin nicht so an den Figuren so dran, irgendwie so richtig. Vielleicht ist es auch ein bisschen mein Marty Supreme-Gefühl, dass ich Industry mittlerweile in Staffel 4 gegenüber habe, aber dir gefällt es ganz gut.
Ich habe Succession nicht geguckt, weil es mir zu gemein war. Also ich habe so die ersten drei Folgen der ersten Staffel damals geguckt und ich fand das, also es passt auf jeden Fall überhaupt nicht in die Stimmung, in der ich da war. Und ein Kollege von mir meinte dann mal, ich solle das weitergucken. Es würde sich wandeln vom Ton her ab irgendeinem Punkt, aber Industry habe ich vor allem angefangen, weil ich jetzt dieses HBO Max-Abo hatte und mir dachte, damit muss man ja auch irgendwas machen. Außer, ja, so, was soll ich damit machen? Dann dachte ich mir, Game of Thrones interessiert mich nicht, dann gucke ich jetzt dieses Industry und ertappte mich dann irgendwie dabei, dass ich ab der zweiten Staffel so viel Angst um die Figuren hatte, dass ich teilweise bei Wikipedia vorher gelesen habe, was in der Folge passiert, weil ich es wirklich zu spannend fand oder eben zu schlimm fand. Also bei mir hat es den gegenteiligen Effekt als bei dir, Christian. Ich war aber auch nostalgisch unterwegs und darüber wollte ich vielleicht nochmal reden. Ich habe mir nämlich die Muppets angeguckt, den 2011er Film von James Bobbin, den der liebe Kollege Christoph Dobitsch, Grüße gehen raus an dieser Stelle, in seiner Reihe Movies Meets Music gezeigt hat.
Ah, das machte Christoph in Hamburg, ne? Ja.
Genau. Und ich hatte vergessen, was für ein toller Film dieser Muppet-Film aus dem Jahre 2011 ist. Da geht es grundsätzlich darum, dass Jason Segel und Amy Adams und ein Muppet namens Walter zusammen versuchen, das Muppet-Theater zu retten vor dem bösen Geschäftsmann Tex Richmond. Es ist ein Ölmagnat gespielt von Chris Cooper, der Öl unter dem Muppet-Theater gefunden hat und das jetzt eben abreißen möchte. Und man muss die Gang eben wieder zusammenbringen, um eine letzte Muppet-Show zu machen. Das ist schon ein sehr 2010er Film, dahingehend, dass es doch sehr viel Meta-Humor, an den ich mich gar nicht erinnert hatte, gab darüber, dass man jetzt hier ein totes Franchise wiederbelebt und dass sich für die Muppets eigentlich niemand mehr interessieren würde. Ich glaube auch nicht umsonst ist das Feuerwerk am Ende des Filmes in der Form der Disney-Maus. Es funktioniert aber alles so herrlich auf zwei Seiten, weil gleichzeitig erzählt der Film auch von der Ausbeutung einer bekannten Marke und eben von einer Welt, in der Marken zu IPs werden und eben nur noch als so, ja, als nostalgisches Callback funktionieren. Es ist aber darüber hinaus wirklich ein zuckersüßer Film, über Freundschaft, übers Erwachsenwerden. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum Amy Adams nicht mehr Komödien gedreht hat. Denn sie ist wirklich wunderbar hier
Sie
und sie ist auch
versteckt
eine
sich vor
ganz
der
tolle.
Berlinale gerade, glaube ich. Immer noch.
Ja, und sie ist auch eine ganz tolle Musical-Darstellerin, wie man hier merkt. Und was mit Jason Segel eigentlich passiert ist, warum das nicht einer der größten Hollywood-Stars überhaupt ist. Aber naja, eine
So gut
große
findest du
Empfehlung
ihn?
an
Ja.
den Muppet-Film.
Shrinking macht er doch, oder? Mit Harrison Ford. Ja, da ist er wahrscheinlich.
Das ist für mich aber so eine Non-Entity. Also guckt das tatsächlich jemand?
Nee, ich habe, das war auch so, ich finde, das ist auch so eine Millennial-Callback-Serie, so ein bisschen wie diese Friends and Neighbors irgendwie, die man so guckt und denkt, ah, okay, ich weiß, was passieren soll, aber naja, ich merke, wir reden uns ja um Kopf und Kragen hier auf jeden Fall. Haben wir viele Sachen jetzt angesprochen, empfohlen und da auch nochmal drüber geredet.
Willkommen bei Cuts After Dark, dem Podcast,
Ja, es ist
nachdem das
wirklich
Thema durch
ein
ist.
wildes Ping-Pong-Spiel. So, und was habt ihr noch? Was esst ihr heute? Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ihr macht gelesen, den Literaturpodcast. Was ist die aktuelle Folge oder was ist gerade so geplant? Macht uns nochmal heiß.
Genau,
Dann
wir
können Leute hier nochmal
nehmen.
abonnieren, die den noch, immer noch nicht abonniert haben. Kann ja gar nicht sein.
Na, wir haben gerade sowas wie, das ist jetzt sicher attraktiv, Themenwochen tot, weil es geht
Ja.
irgendwie die ganze Zeit um sterbende Menschen. Wir haben zuerst Departures, den letzten Roman von Julian Barnes besprochen, dann die Lebensentscheidung von Robert Menasse, der sich auch um so den Tod eines Bürokraten dreht. Und jetzt haben wir Vigil von dem amerikanischen Schriftsteller George Saunders gelesen, wie schon beschrieben, wo es so um die letzten Stunden eines Ölmagnaten geht und um all die Geisterwesen, die um ihn herum so eine Art Leben bilden. Und ich würde sagen, das ist vielleicht der interessanteste und der beste von den dritten und das wird unsere nächste Folge sein.
Und Wuthering Heights, ihr habt ja auch eine Folge gemacht, ne, die ich
Genau.
dann sehr interessiert nach unserer Folge gehört habe und dachte, ach so, das war da auch noch alles drin. Aha,
Die war
aha.
auch sehr erfolgreich, also dieser billige Trick, gerade adaptierte Sachen nochmal zu besprechen, damit die Leute so das Gefühl haben, so, ah, jetzt kann ich in die Diskussion um den Film mit dem Wissen um das Buch.
Ja.
Das hat schon ganz gut funktioniert. Also, alle
Wir
Filmfans,
sind
kommt
da
mal
was
und
auf
macht
der
das
Spur,
weiter. Ja.
Leute. Also.
Wir haben auch Frankenstein gemacht, wenn ihr da noch nicht so ganz firm seid. seid und so. Wir haben da ein paar Angebote auf jeden Fall.
Ja, das ist geil, wenn man sich immer so voll so Marketing-Zeug verweigert, weil man keinen Bock hat. Dann macht man einmal irgendwie eine Sache, die so ein bisschen schlau ist. Und dann, ach so, hören dann wirklich mehr Leute. Okay, hätte man sich auch denken können. Ja. Naja, jetzt Themenwoche tot als nächstes.
Ja, ich würde sagen, nach dem Tod kommen dann die Themenwochen der Tiere, denn wir reden unter anderem auch über die Känguru-Rebellion. Das Känguru kommt ja auch zurück. Mal gucken, wie das wird. Ob dann die Themenwoche des Todes nicht doch angenehmer war am Ende des Tages.
Ja, also bei Känguru, da nehme ich lieber 20 Lebensentscheidungen über irgendwie an Bauchspeicheldrüsenkrebs sterbende Bürokraten der EU. Naja.
Okay. Das war ein Insider-Witz für die gelesen Crowd hier.
Ich saß mal mit Robert Menasse im Hotel zusammen, weil wir bei Detektor FM, als ich da noch Redaktionsleiter war, waren wir auf der Buchmesse und wir wollten unbedingt dann ein Interview führen mit dem Gewinner. Da musste ich quasi allen so schreiben, wo sind denn eure Leute, wenn die gewinnen würden, hätten die Zeit für ein Interview irgendwie so. Und dann habe ich mir echt noch diesen Europa-Roman so quer gelesen von Menasse und dann irgendwelche Fragen gestellt und das war, glaube ich, ganz schlimm. Ja. Aber ja,
das Wichtigste hat er geraucht, weil er ist ja so wichtiger Vertreter des Rauchens in der Gegenwart, würde ich sagen.
Nee, hat er nicht.
Ah, okay. Auch ein Faker.
Ja, also kleiner Marty Supreme, dieser Menasse. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.